Ring, 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 ring. Breakfast with Rework. Woo! Ja, das ist unser neuer Jingle. Ich hoffe, ihr seid zufrieden damit, weil besser wird's nicht. Mehr können wir nicht. Aber wir sind gerne bereit, unsere Ansprüche noch weiter nach unten zu schrauben. Nur für euch.
Retalk by Rework. Der wohl professionellste Podcast seit Erfindung der Elektrizität.
Herzlich willkommen
in dieser kleinen Abstellkammer, die wir als unser Podcast-Studio bezeichnen.
Viele kennen sich nicht aus, wir auch nicht.
Willkommen zurück.
Welcome back.
Willkommen, Alex. Wie geht's dir?
Danke.
Wie geht's dir? Wie geht's dir? Wie geht's dir, Alex?
Hallo Massimo, wie geht's dir? Schon lange nicht mehr gesehen.
Hey Alex, ja, mir geht's gut. Und wie geht's dir?
Schon wie du schon wieder denkst, ach, vergleichen, vergleichen, vergleichen.
Du bist okay! Ich hab noch drei Sätze, Alex! Drei Sätze!
Rework Werkstatt Coach Gräber am Apparat.
Wenn wir eine Sache können, dann ist es guten Kaffee trinken und gute Kekse essen.
Das war so geil!
Mit Rework kann's mir nur gut gehen.
Ja, leg los, wenn du bereit bist. Willkommen!
Hallo!
Zu diesem
Rework. Aloha! Hey, Aloha!
Aloha, natürlich! Ist es jetzt nicht schon vorbei? Ist jetzt die Aloha-Zeit nicht schon an uns vorbeigezogen? Und
ja, stimmt.
Wir sind bereit für das next chapter.
It's over. And the next chapter is off-season. And, yeah. Pause, oder?
Ja. Pause von?
Du nichts. Du nichts. Aber die Leute sind schon nervös. Sie schreiben schon. Ich könnte zu viel verlieren.
Scharren in den Startlöchern.
Ja, wie, da kennst du so die Pferde oder die Stiere, die dann noch so am Sand.
Ja.
So scheren mehr oder weniger, weil sie schon nicht mehr erwarten
können. Das heißt, es ist gerade erst vorbei und das Ganze und sie sind jetzt schon wieder nervös.
Ja.
Es tut mir übrigens unendlich leid. Irgendwas ist da ganz, ganz eigenartig mit diesem Mikrofon. Aber willkommen bei Live Troubleshooting mit Rework. Hätte man das vorher lösen können? Vielleicht. Machen wir das jetzt live? Absolut.
Ja, ist halt dann die Frage, ist es dann schon Sucht oder nicht?
Dass ich das Mikro richte hier oder das Training? Ja, natürlich ist es Sucht. Darüber haben wir doch schon oft geredet. Natürlich ist es Sucht.
Und was macht eigentlich dann wirklich süchtig? Also ist es das Training oder etwas anderes? Weißt du, was ich meine? Ja, ist es wirklich das Training oder ist es was...
Ja, es ist immer das im Hintergrund.
Biochemisches, ja, Dopaminausschüttung bis zu uns und uns endliche, dass ich befriedigt bin, damit ich meine Ziele erreiche, die ich mein Leben lang durchlebe, um eben das zu illustrieren.
Ja.
Meine Illusion, meine Weltanschauung, mein...
Ja. Also auf einer rein biochemischen Ebene ist natürlich das Dopaminsystem geht ganz Hand in Hand mit Sucht. Und um es relativ simpel zusammenzufassen, glaube ich, kann man sagen, Sucht ist es dann, wenn die Abwesenheit von dem Stimulus, und dieser Stimulus kann halt alles sein, das ist ja das Organ einer Sucht. Eine Sucht kann alles sein, eine Substanz, eine Tätigkeit, eine Person treffen, also alles. Alles kann eine Sucht theoretisch auslösen, weil es ja nur Gehirnchemie ist. Nur, haha. Sucht ist dann, wenn die Abwesenheit von diesem Stimulus, von diesem was auch immer, Schmerz auslöst und du das dann suchst, nicht um dir Freude zu holen, sondern nur um den Schmerz wieder auf ein Null zu reduzieren. Weißt du, was ich meine? Bei Alkohol und bei Zigaretten und so weiter kann man sich das relativ gut vorstellen. Der Alkoholkranke trinkt nicht und fühlt sich dann unendlich geil. Der Alkoholkranke empfindet die ganze Zeit einen seelischen, psychischen Schmerz, wenn er keinen Alkohol hat. Und wenn er dann trinkt, ist er halt gerade mal wieder, vielleicht kurz einmal ein Ausschlag, aber er ist eigentlich nur wieder auf Baseline. Ja? Das ist Sucht rein mechanistisch ausgedrückt. Und ich weiß nicht, musst du mir jetzt sagen, ob du das teilweise bei Sportlern auch so empfindest? Dass sie ohne den Sport einfach grundsätzlich einen Schmerz empfinden und wenn sie dann Sport machen, gerade mal wieder auf Ausgangsniveau sind. Und das dann immer wieder brauchen, weil das ist dann irgendwo ungesund. Mhm. Versus, du machst es, um dich geil zu fühlen.
Oh. Ja, das ist echt faszinierend. Das ist dann, wo man auch wieder dann so, okay, halt, nur das, was ich sehe, heißt ja nicht, dass das doch ein Grund ist. Weil genauso wie wenn man Schmerzen hat, heißt ja nicht, dass ich jetzt wirklich dort Schmerzen hat, sondern der Ursprung oder die Ursache ist ja ganz woanders. Also
vielleicht.
Opfer, Täter kann wieder sein. Vertauschen.
Ja,
und sein. Das ist ja auch das Faszinierende, wenn man zum Beispiel einen Süchtigen dann sich anschaut oder zum Beispiel eben, was du jetzt gesagt hast, Alkoholsüchtigen, dass der halt viel Bier trinkt und wir glauben von außen betrachtet, hey, der ist einfach, der taugt das Bier, taugt ihm so.
Ja.
Und dieser Zustand, aber in Wirklichkeit ist er einfach die Flucht.
Ja.
Vom dem großen Leiden und in diesem Zustand er einfach loslassen kann, glücklich ist oder beziehungsweise entspannen kann.
Ja.
Weil wenn man sich wirklich Süchtige da ein bisschen was reinhört und sich das auch ein bisschen auseinandersetzt. Auch Drogensüchtige, die wirklich Heroin nehmen, Kokain, also wirklich bis zum Exzess, dass sie sich sogar teilweise umbringen, also die Überdosierung sogar stattfindet. Mhm. Und das hatte gar nichts damit zu tun mit dieser Substanz, ja, sondern einfach, dass sie in diesem Zustand, wenn sie in diesem Zustand sind, schmerzfrei sind. Mhm. Ja. Also Schmerz ist dann auch wieder eine Aussage, weil Schmerz ist ja eher was Körperliches, eher Leid. Leid ist eher was Geistiges. Oder
kannst auch sagen, psychischer Schmerz, ja, immer Leid von mir aus. Ja. Und das ist das eigentlich ist Tragische und Traurige, wo man dann echt einfach nur noch Mitleid hat. Ja? Es ist ja, weil noch schlimmer ist es ja dann, wenn du von außen eben dir denkst, so wie du gerade gesagt hast, war dieser dumme Alkoholkranke, der hat sich nicht im Griff. Oder der chickt die ganze Zeit, der hat sich nicht im Griff. So, ja, die haben sich wortwörtlich nicht im Griff und sie können zu einem gewissen Grad in dem Fall dann nichts mehr dafür. Es hat natürlich, kann ja 50 Gründe haben, warum du irgendwann da reinrutscht, ja? Teilweise selbst ausgelöst, teilweise komplett fremd ausgelöst, weiß man von außen nicht. Aber wenn du mal drin bist, dann kann diese Person dir eigentlich nur noch leid tun, weil in diesem Moment ist sie machtlos. Du bist dann Gefangener deines Geistes, du bist Gefangener deiner Instinkte und Gefangener deiner Gehirnchemie, ja? Das hat dann nichts mehr mit einem schwachen Charakter und so weiter zu tun. Und eben, noch schlimmer ist es dann, wenn diese Leute von außen stigmatisiert werden. Ah, der hat einen schwachen Willen, der ist auf den falschen Weg abgedriftet. Ma, so ein Idiot. Nein, in dem Moment musst du wirklich sagen, hey, noch mehr Nächstenliebe, noch mehr Empathie und wenn du der Person helfen willst, aber dieser Stuhl knarzt schon wieder ordentlich.
Ja, und das ist ja auch das Schlimme dann, weil ich ließ diesbezüglich lustigerweise ein Buch über Drogensüchtige beziehungsweise die Sucht der inneren Geister.
Interessant.
Und dass die Leute, also in Amerika oder auch bei uns sicherlich, die Drogensüchtigen jetzt sagen, sie wissen, also die Psychologen wissen, sie können ihnen nicht helfen. Mhm. Das Einzige, was sie machen können, Beistand.
Aha.
Das heißt, dass sie halt eine gewisse Grundversorgung haben, dass sie einfach sie irgendwie am Leben halten, aber die Wahrscheinlichkeit, dass man, die so wirklich schon extrem abgedriftet sind, ihnen da irgendwie zu helfen ist sehr, sehr schwierig.
Es ist unendlich hart. Möglich, ja. Ich meine, es darf jeder mal an sein eigenes Leben denken, wenn man in der Familie vielleicht irgendeinen Fall von whatever hat, ja. Ich bin auch irgendwann im Leben drauf gekommen, es gibt keine Familie, wo nicht ein unendlich tragischer Fall irgendwo vorherrscht. Jeder Mensch hat in seinem Leben unglaubliche Tragödien, ja. Wir denken immer, oh, wir sind sicher die Einzigen, die so gestraft sind. Nein, jeder hat was. Wurscht. Ja, denkt mal, wie unendlich schwer es ist, jemanden aus irgendwas Hartem rauszuhelfen. Ob es jetzt eine Depression ist, ob es eine Sucht ist, das ist hardcore. Und so wie du sagst, wahrscheinlich als Psychologe, der jemanden einmal die Woche sieht, zweimal die Woche sieht, dreimal die Woche sieht, selbst wenn du in einem Reha-Zentrum bist, ist das schon schwer. Wahrscheinlich, wenn du wirklich jemanden so gut wie es geht helfen willst, dann musst du 24/7 an dessen Seite sein, mit dem reden, mit dem Dinge tun, etc.
Aber weißt du, wer 24/7 eigentlich immer da ist?
Weiß nicht,
man du selbst. Dir selbst. Ja, du dir selbst. Und ich glaube, das ist das, was das Entscheidende ist, dass die meisten einfach extrem unruhig sind und eigentlich geistig, psychisch noch immer Kinder sind. Also wirklich impulsiv, im reinsten Gefühl. Sie glauben, sie können sich, sie sind kontrolliert und wissen alles, aber in Wirklichkeit sind sie nicht frei, sondern sie lassen sich von ihren Gefühlen leiten. Ja. Und
was echt schade ist,
da kommt man ja wieder zur Achtsamkeit, dass man wirklich dieser Stamm ist.
Ich freue mich schon auf unsere Achtsamkeitsepisode.
Und einfach ruhig in sich kehrt, sich Gedanken macht, okay, was fühle ich gerade und nicht einfach aus dem Effekt heraus reagiert und überhaupt nicht stabil ist, extrem unruhig ist. Und natürlich, wenn ich das nie gelernt habe und anderes gelernt habe, was halt jetzt der Pythagoras ist, was ja so lebensentscheidend ist.
Ich weiß es nicht.
Macht das ist echt schwierig.
Ja.
Und manche sind da wirklich stecken geblieben und sie sind das dem nicht bewusst.
Und das ist ja echt schade, weil wir selber kennen uns am besten. Niemand auf diesem Planeten wird dich jemals so gut kennen, wie du dich selber, logischerweise. Und wenn du dann selber so blind bist und aber so ist es ja immer. In Therapie ist ja nichts anderes als ich helfe dir, dich zu erkennen, ich helfe dir, dir selbst zu helfen. Hm. Und gebe dir vielleicht Werkzeuge mit an die Hand. Das ist es ja am Ende vom Tag immer nur.
Hm. So. Ja, warte, ganz kurz nur, weil da kommen wir jetzt, was mich halt wirklich fasziniert ist ja, weil wir jetzt gerade bei dem Thema sind, Sanders. Und da habe ich habe mir das Video nämlich angeschaut von seiner Analyse.
Ja.
Eigentlich ist er eher
ein cooler Typ. Bin gespannt, was du davon hältst.
Aber ich stelle mir halt dann schon die Frage, okay, er war ja drogenabhängig und süchtig und ist da wirklich abgedriftet.
Mhm.
Und er sagt halt selbst, der Sport hat ihm jetzt rausgeholfen, bla bla bla. Wir wissen ja, man kann ja von allem, whatever, süchtig sein. Und jetzt ist halt die große Frage, hat er wirklich seine Sucht bekämpft oder hat er es einfach übertragen in den Triathlonsport?
Ja.
Ich gehe halt eher von dem aus. Ja?
Lass ich mir einreden.
Und schwierig. Schwierig. Ja. Ich meine, er wird eh immer
ruhiger. Rein körperlich wird er gesünder sein als vorher, I guess, oder? Weiß nicht, würdest du sagen, es geht ihm schlecht?
Ich weiß nicht, wie es ihm innen vorgeht.
Ich glaube, das ist auch
von außen
wahrscheinlich ein paar unmöglich Videos zu beurteilen von außen Videos.
Ja,
es geht
ihm eh gut und die Leistung ist super.
Ein bisschen was wird man ableiten können. Du kannst ja auch wirklich sehr viel aus dem generellen Verhalten einer Person ablesen.
Ja.
Ein bisschen zumindest, weißt? Ich habe keine Ahnung.
Aber ja.
Ich weiß nicht,
er hat das schon selber tragen, muss man schon sagen. Also ich glaube nicht, dass er jetzt wirklich befreit ist von dem früheren Leben, sondern einfach sich das... Ja, er hat einfach eine andere Tür geöffnet.
Vielleicht musst du es auch so machen, oder? Ich habe mich ein bisschen mit dem Thema Essstörung beschäftigt, sehr oberflächlich, aber zumindest ein bisschen, weil es ja doch im Leistungssport ein großes Thema ist, oder? Vor allem bei Ausdauersportarten mit Gewichtsreduktion, also mit einfach leicht sein. Und da hörst du eigentlich fast immer das Gleiche von Leuten, die mal echt tief in Essstörungen drin waren. Du wirst es nie ganz los. Es begleitet dich dein Leben lang von dem Moment, wo du es mal hattest. Die Frage ist nur, wie du damit umgehst, ob du es irgendwie kanalisieren kannst, ob du einen Weg findest, damit zu leben, wie du das dann integrierst. Aber die Leute sagen dir fast alle durch die Bank, es ist nie so, dass es genauso ist wie davor. Dass du es komplett los bist und dass du zu essen stehst wie jeder andere Mensch, der normal unter Anführungsstrichen ist. Weißt du, was ich meine? Und vielleicht ist es da auch so. Vielleicht ist es bei Süchten, Depressionen auch so, dass gewisse Dinge nie wieder komplett weg sind, aber du lernst einfach damit zu leben. Du lernst es zu integrieren, in dein neues Ich und das dann auf eine gesunde Weise auszuleben. Weißt du, was ich meine?
Aber da habe ich halt auch ein bisschen ein Problem, dass man sich dann halt immer nur fixiert auf das Essen und die Essstörung per se oder an sich mehr oder weniger. Aber in Wirklichkeit geht es ja gar nicht um das Essen und die Störung, sondern da ist ja viel mehr dahinter. Weißt du, was ich meine? Das war ja nur
natürlich,
so
das war Türöffner. Ja jetzt auch gar nicht das Thema.
Ich weiß, aber das ist das, was mich halt dann auch fasziniert, dass dann eigentlich die Leute dann immer nur die Symptome behandeln, ja, aber nicht dann viel mehr, was eigentlich der Ursprung ist.
Ich weiß nicht, ob die Leute das nicht machen. Also, wenn du nicht den Ursprung behandelst, dann ist es einmal grundsätzlich zum Scheitern verurteilt. Also, eben, du solltest sowieso auch bei einer Essstörung tiefer graben, was könnte dahinter stecken, ja?
Es geht
ja nicht aber um das Essen. Aber nichtsdestotrotz, ich meine, ich rede hier wirklich einfach nur von Leuten, die sagen, sie haben einfach das Thema Essstörung zumindest einigermaßen in den Griff bekommen und können wieder normal leben. Und die sagen dir, es ist nie so, wie es vorher war.
Aber das Problem ist, ob sie es wirklich bekämpft haben oder nur unterdrückt haben.
Ja, das ist natürlich die Frage.
Wenn ich es nur unterdrücke und glaube, hey, ich habe mich eh im Griff, ich habe das eh nicht. Und sobald du in eine Situation kommst, wo auf einmal das getriggert wird, dann habe ich es nicht bekämpft, sondern dann ist es ja noch immer da. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Und dann kann es natürlich, je nachdem, wie stark ich dann bin, halt bündeln oder auch nicht. Und dann ist halt die Frage, habe ich es wirklich therapiert oder ist es einfach immer nur da und ich habe versucht, es gelernt zu unterdrücken? Weißt du, was ich meine?
Ja.
Ob ich das wirklich aufgelöst habe, ist halt eine andere Frage.
Die Quelle so tief unten, dass es fast auch unmöglich ist, es komplett zu heilen. Aber wäre möglich. Ja, vielleicht hast du ja recht. Vielleicht, wenn du so tief gräbst und dem so sehr auf den Grund gehst, dass du es auf seiner absoluten Wurzel anpackst, ja, vielleicht kannst du es dann komplett heilen. Aber vielleicht ist das auch einfach unmöglich.
Nein, es ist möglich.
Oder fast unmöglich.
Es ist möglich, nur es ist ein langer Prozess. Und
okay,
da hat man dann nicht 50 Therapiestunden, sondern da muss man wirklich
Achtsamkeitsübungen
Jahre und Jahrzehnte machen,
dementsprechend. Und hat trotzdem keine hundertprozentige Erfolgswahrscheinlichkeit, weil wenn man sonst eine Sache noch lernt im Leben, ist dann, dass nicht alles funktioniert. Ja?
Und vor allem nicht, wenn ich es dann so erwarte.
Es ist alles theoretisch möglich, aber das heißt nicht, dass das Leben unendlich fair ist und nur weil du es probierst, dir auch irgendwann dich 100% belohnen wird. Manchmal im Leben kannst du alles richtig machen und bist trotzdem der Angeschmierte. Weißt? Willkommen im Leben.
Bist trotzdem ein Vollidiot.
Was nicht heißt, dass es nicht trotzdem der anzustrebende Weg ist, oder? The Noble Eightfold Path. Right View, right Speech, right
irgendwas. Wie geil wäre das irgendwann einmal so, wenn du 80 bist oder so. Du hast alles richtig gemacht, aber du bist trotzdem ein Trottel. Bist dann trotzdem ein richtiger Vollidiot.
Und weißt du, was dann das Allerschönste wäre, dass du dir denkst, okay, aber weißt du, ich hab's zumindest probiert und bist trotzdem einfach happy deswegen.
Ja.
Ja. Die passiert scheiße, aber du denkst dir, weißt, ich hab das aufrichtigste Leben gelebt, was ich zu leben bereit war und konnte. Und I gave it my all. Ich hab's probiert, ist nicht aufgegangen. Okay, so what? bist trotzdem zufrieden. Wie geil wäre das? Wäre das nicht schön?
Ich glaube, das wird ein Serienkiller vielleicht auch eventuell sagen. Aus seiner Perspektive habe ich das Beste gegeben. Da muss man halt echt aufpassen. Ja, aus seiner Sicht hat er wirklich halt, weißt du, was ich meine? Da muss man halt echt aufpassen.
Oh Gott. Zum Thema Detraining. werde ich in drei Wochen all meine Gains verlieren?
Nein.
Nein, überhaupt nicht, ja. Im Ausdauersport gibt es da tatsächlich, glaube ich, weniger Research als im Kraftsport. Im Kraftsport ist das echt gut untersucht und ich weiß nicht, ob ich es schon mal angesprochen habe, aber da gibt es teilweise so Studien mit 6, 9 oder 12 Monaten Detraining, wo Leute nicht nichts machen, aber wirklich ultra reduziertes Volumen. Sagen wir, von deinem Ausgangsniveau 100% Training gehst du auf bis zu 20% Training zurück, ja?
Das Leute wäre, das wäre jetzt im Triathlon so 15 Stunden, oder?
Die 20% sind dann die 15 Stunden, oder was?
Das wäre dann so, also eigentlich das Training zu reduzieren zu 15 Stunden in der Woche, das passt dann eigentlich. Das, also ich wollte das jetzt einfach
vom Kraft. Ich denke, du redest von dir selber, oder? Na? Ich kann mich erinnern, vor 1-2 Jahren so, ja, ich bin jetzt in der Offseason. Und was machst du gerade? Ja, so 15 bis 20 Stunden. Was für eine Welt leben
Grundlage!
Wir? Nein. Auf jeden Fall, im Kraftsport scheint es definitiv so zu sein, du kannst auf, wenn du jung bist, im Alter ist es ein bisschen schwieriger, aber sagen wir so zwischen 20 und 50 oder was, bis zu nicht 20% Reduktion, sondern auf 20% reduzieren. Das heißt, wir nehmen ein einfaches Rechenbeispiel, du hast 10 Stunden die Woche Krafttraining gemacht, gehst auf 20% runter, 2 Stunden, oder? Ich hoffe, das stimmt mathematisch. Und die Leute haben ihre
Was, der trainiert Form nur 10 erhalten. Stunden?
Die Leute haben ihre Form erhalten, ja. Mit einer Reduktion von bis zu auf 20% runter erhältst du, was du hast, ja. Mhm. Weil Erhalt so unendlich viel leichter ist als Aufbau, ja. Das heißt, für eure Offseason, wenn ihr wirklich das Gefühl habt, oh, ich werde alles verlieren, macht's halt ein bisschen was. Macht's 2-mal die Woche ein Training, eins davon vielleicht sogar hart von mir aus, und ihr werdet genau so gut wie gar nichts verlieren. Also im Ausdauersport, glaube ich, ist es ein bisschen stärker als im Kraftsport. Aber es ist lächerlich, wie wenig wir verlieren, wenn wir ein bisschen was machen. Vor allem ein bisschen Intensität. Und logischerweise das Wiederaufbauen, wir wissen es alle.
Ja. Wir brauchen nur Geduld. Aber weißt du, was halt das große Problem ist, psychisch? Also mental, man spürt halt sofort, dass man, ja, wenn, das ist halt dann wieder das Thema Sucht. Wenn ich wirklich regelmäßig Sport mache, so 12 bis 15 Stunden in der Woche trainiere und dann wirklich einmal 3 Wochen 0 Stunden eigentlich, dann fühlt sich das so an, als wäre ich der erste Mensch, der überhaupt dann danach Sport
macht. Ich glaube auch tatsächlich, dass es nicht klug ist, auf 0 zu gehen. Ich glaube, das ist tatsächlich auch nicht gut. Man kann ich glaube, man soll extrem reduzieren,
ja,
aber ich glaube nicht auf 0 reduzieren.
Also ich muss schon sagen, nicht von heute auf morgen, dann wenn du sagst, okay, du gehst jetzt in die Offseason und sagst, okay, du machst jetzt da gleich einmal gar nichts mehr, aber ich muss dir ehrlich sagen, so 3 Wochen oder zumindest 10 bis 14 Tage gar keinen Sport zu machen, wenn du das ganze Jahr eigentlich wirklich sehr viel Sport machst, würde ich schon empfehlen, weil es einfach geistig und psychisch einfach und körperlich einfach wirklich schon...
Geistig und psychisch ist ein anderes Thema, rein körperlich würde ich es tatsächlich nicht empfehlen, weil, so wie gesagt, wenn du auf 0 reduzierst, wenn du wirklich gar nichts machst, dann wissen wir, dann ist der Körper unbarmherzig und baut ab.
Okay, wenn du im Bett liegst 2 Wochen, don't forget it, weil wenn du trotzdem spazieren
gehst aber dann, und so weiter. Ja, fair enough. Dann ist die Frage, was ist dein Alltag?
Wenn du einen Alltag
tragst. There we go. Wenn du einen Alltag hast, wo du grundsätzlich deinen ganzen Körper bewegst und ihn auch benutzt, okay, andere Geschichte.
Arbeitest.
Aber was sind denn die meisten Büroleute heutzutage? Du stehst in der Früh auf, gehst in die U-Bahn oder ins Auto, fährst ins Büro, sitzt dort 8 Stunden fast heim. Für viele Leute ist halt der Hobbysport all die Bewegung, die sie haben, was ja geil ist und gut. Aber halt wirklich all die Bewegung, die sie haben. Mhm. Das heißt, wir müssen uns auch selber fragen, okay, dann ein bisschen ein nuancierterer Blick. Wenn euer Job da draußen wirklich darin besteht, mehrere Stunden auf eurem Arsch zu sitzen und ansonsten daheim zu sein und zu schlafen, dann würde ich nicht auf 0 reduzieren, also einer rein körperlichen Ebene, weil dann selbst 2-3 Wochen teilweise reichen können, dass sich lächerlich viel abbaut.
Durchtrainieren. Ihr müsst durchtrainieren.
Nein.
Ihr dürft keine Pause machen.
Dann müsst ihr ein bisschen was machen. Ein bisschen was.
Eure Pause ist das Trainingslager.
Aber wenn ihr irgendeinen körperlichen Job habt, wo ihr auch viel von A nach B rennt, wo ihr auch euren ganzen Körper mal einsetzt, oder ohnehin sowas wie, keine Ahnung, der klassische Off-Season-Ausgleichssport wandern, dann whatever, dann macht's whatever
ihr Bock habt. Stimmt.
Das wäre so meine Empfehlung.
Ja, gebe ich dir recht. Aber man sieht auch zum Beispiel wirklich, wenn man halt jetzt wirklich im High-Class-Bereich reingeht, die Profiläufer, die machen dann wirklich zum Beispiel in der Off-Season 3 Wochen gar nicht laufen.
Ja.
Vielleicht gehen sie eine halbe Stunde Radfahren oder sowas, ja. Aber versuchen da wirklich, weil es ja auch wirklich eine hohe Gelenksbelastung ist, aber gut, wenn man dann 200 Kilometer in der Woche läuft oder sagen wir eher 150 in der Woche und das ganze Jahr und dann einmal 3 Wochen gar nicht läuft, tut das jetzt auch nicht schlechter. Das ist halt immer in was für eine Relation, was für eine Menschen individuell man vor sich
machen
hat.
Machen die wirklich gar nichts?
Ja, wirklich.
Die Top-Läufer, ja, 3 Wochen kein einziger Laufschritt zu
Ende? Also nein, Laufschritt nicht, ja. Definitiv nicht, ja.
Kraftkammer?
Das Krafttraining kannst du nicht Krafttraining nennen.
Die machen kein Krafttraining.
Die machen ja generell kein Krafttraining.
Ich war ja jetzt letztes Wochenende bei dem vorletzten Teil Triathlon-Spezialtrainer in Innsbruck. Richtig geil. Tolle Vortragende. Können wir ein andermal drüber reden. Und irgendwer hat mir die Geschichte erzählt, dass er bei einem Vortrag vom Trainer vom Kipchoge war und hat ihn dann gefragt, ja, wo ist denn eigentlich die Schwelle vom Kipchoge? Und der hat gesagt, ich hab keine Ahnung. Es gibt 3 Zahlen in unserem Training. 1, 2, 3. Die wissen, wann 1 ist, dann laufen es locker dahin, ihre 30, 40 Kilometer. Er weiß, wann Dreierzeit ist, ja, dann gibt er sich's ordentlich in die Fresse. Und die Athleten selber sind die oft sagen, weißt, ich fühle mich heute nach der 1. Ah, heute, glaube ich, bin ich für eine 3 bereit. Und so machen die ihr Training.
Yeah, keep
it und super. Er hat gesagt, Schwelle, das ist Schwelle. I love it, ich finde das so geil.
Ja, ja.
So
es
geil.
Ist ja auch einfach nur so easy und hard.
Ja.
2 Bereiche, easy und hard, das ist deppensicher.
Ja, die 2 haben schon auch noch.
Ja,
also
in der Mitte ja, aber ich sag nur, ja, aber das ist ja dann
Race-based. Aber es ist so geil, oder? Du hast den besten Marathonläufer, den es jemals gegeben hat auf diesem Planeten. Und der Trainer von ihm, ja, alles klar, 1, 2, 3. und der Athlet war es am besten.
Ja.
Ich finde das so geil.
Ja.
Du redest die Wissenschaft tot, noch und nöcher, und dann die Besten der Besten machen halt einfach, ich kenne meinen Körper.
Ja, aber das ist ja auch, glaube ich, gar nicht so in dem Bereich, wie wir das verstehen, so Coaching und Training, sondern einfach, sie haben ihr Programm, das eigentlich fast jeder durchläuft.
Ja.
Und viel einfach mit Kommunikation ist und Austausch und einfach so, hey, wie fühlst du dich?
Ja,
und
Coaching halt,
gemeinsam oder? Reflektieren. Ja, genau, aber nicht dieses, ich muss jetzt jede Zahl auseinandernehmen. Nein. Und wir müssen uns auch noch den Stride kaufen, damit wir Watt messen beim Lauf.
Und, es ist lustig zu sehen, mit je besser ausgebildeten oder sagen wir anders, mit je erfahreneren Leuten du redest, desto mehr gehen die teilweise von Zahlen, die weiß es etc. weg. Es ist so lustig. Es ist wirklich.
Das ist halt der Real Master eigentlich, oder? Der Meister eigentlich, ja?
Ja, ja. In der Wissenschaft brauchst du es. In der Wissenschaft brauchst du den ganzen Scheiß, weil sonst kannst du nicht die Verfahren fahren, die wir halt brauchen.
Sonst ist ja nicht echt.
Aber aufs Individuum,
that's the problem.
Aufs Individuum angesetzt, aber die ewige Debatte, oder? Die ewige Debatte.
Gut, wie war Kona für dich?
Er war ganz cool. Es war das allererste Mal in meinem Leben, dass ich das ganze Rennen gesehen und verfolgt habe. Wow, was für eine Erfahrung.
Ich habe gemerkt, alle Spannung.
Posttraumatisches Stresssyndrom, weil so viel passiert ist.
Und hey, es ist aber schon um einiges mehr passiert als die damaligen Rennen. Oh. Das muss man schon dazu sagen.
Wow.
Und es war
wenn
schneller.
Das,
es war schneller vorbei.
Hallo. Und die Messlatte natürlich da unten war dann. Stimmt. Ach ja, stimmt, alles klar. Stimmt. Ja, ich weiß nicht. War ganz okay. Ich meine, das Rennen an sich mega geil. Es wirklich die ganze Zeit live durchzuverfolgen, wenn man wirklich probiert, die ganze Zeit zuzuschauen. Ja. Fraglich, wie spannend das ist, aber hey, jedem das seine. Aber war geil. Ohne Schmäh, was sagst du?
Ja, ich habe es auch sehr spannend gefunden. Es war auf jeden Fall eine ganz andere Renndynamik als sonst. Mhm. Vor allem von Anfang an. Schwimmen wird immer entscheidender und ist auch wichtiger.
Mhm.
Die Spezialisten, die kannst du sowieso schmeißen. Also der Zug ist abgefahren mit ich bin ein guter Radfahrer oder ein guter Läufer.
Ja.
Das wurde definitiv vor 2 Wochen gezeigt. Ja. Eben auch Patrick Lange hat überhaupt nichts zu melden gehabt.
Mhm.
Und wie andere Spezialisten am Rad oder sowas. Das ist halt dann schon sehr, sehr faszinierend. Und ich würde echt sagen, dass der Sport sich rapide weiterentwickelt hat. Also, ich muss auch ehrlich sagen, früher, wo ich mich ein bisschen sehr intensiv mit der Langdistanz auseinandergesetzt habe, und da bin ich auch zu dem Punkt gekommen, ich finde, dass ich die letzten Jahre oder generell, und da habe ich ja gerade begonnen damit und habe das analysiert, dass sich der Sport nicht wirklich weiterentwickelt hat. Also es war halt immer so, okay, du musst so 50, 52 Minuten, 1,20, 100er im Schnitt schwimmen, dann Radfahren so 4 Stunden 20, 4,30, ja, und Laufen waren halt 4 Minuten, das war halt so die Benchmark, mehr oder weniger, kann man sagen, ja, und dann hast du halt wirklich gesagt, okay, du hast einen Ironman, kannst so gewinnen, und das ist sehr lange eigentlich so gegangen, und die Zeiten waren jetzt nicht so entscheidend, eher die Platzierung, ja, und wenn du dann unter 8 Stunden einmal einen Ironman gefinisht hast, was dann hält, ja, und wenn man sich die Zeiten auch anschaut, der letzten Jahre auch in beim Ironman Hawaii, da hat noch um 8 Stunden 25 jemand den
das Rennen gewonnen, ja. Und das war, es ist halt für mich jetzt wirklich die Frage, war das dann, weil jeder hat, der dort am Start ist, die 60 Leute, wirklich eine hohe Leistungsfähigkeit. Und war das dann eher dann wirklich mehr mentale Taktik, als es jetzt ist, ja. Und hatten einfach die Leute dann mit der Zeit nicht die Eier, wirklich da alles auszuloten, ja. Und man wusste halt, okay, man muss halt 4 Minuten laufen. Und natürlich, das ist ja halt auch, die orientieren sich ja auch an die Leute, die halt da gefinisht gewonnen haben und so, okay, 4 Minuten und dann trainiere ich auch das dementsprechend. Und dann hast du jetzt halt zum Beispiel Blumenfeld oder Eaton, die einfach da reinkommen und das Ganze pulverisieren, was ja auch irgendwie verständlich ist, weil die sagen, na, wir machen unser eigenes Ding, wir orientieren uns nicht an andere, und sondern wir probieren einfach, und wenn wir fallen, dann fallen wir, und wenn nicht, dann nicht, ja. Und wir gewinnen dann eigentlich, ja. Und wenn man sich dann wirklich anschaut, okay, damals so 2:50 in Hawaii zu laufen, ist schon absurd. Ja, da hat man so Luftfeuchtigkeit, Hitze, die Laufstrecke 42 Kilometer mit 300 Höhenmeter. Du bist da teilweise allein auf dich gestellt. Das ist eine harte Erfahrung. Und dann hast du jemanden, der mit 25, 23 daherkommt, noch ein Rookie ist. Das ist ja das Perverse, ein Rookie ist. Und dann einfach einmal 2:36 hin oder 2:43 läuft auf dem Marathon. Dann muss man sich echt fragen, okay, was ist da, was hat sich da jetzt geändert?
Ja. Ich finde die Theorie nicht schlecht von dir. Ich finde die Theorie echt nicht schlecht. Das erinnert mich wieder genau an die eine Meile-Geschichte, oder?
Genau.
Von dem.
Unter 3 Minuten. Keiner hat sich das bis jetzt zu.
Vier.
Ja, unter 4 Minuten.
Unter 4.
Ja, Entschuldigung, 4.
Ewig nicht geschafft, ja. Ewig nicht geschafft, ist keiner nicht möglich. Einer kommt her, den man jetzt echt namentlich kennen sollte. Und letztes Mal haben wir es geschafft. Jetzt habe ich ihn wieder vergessen. Wahnsinn. Genau, pulverisiert das.
Ja.
Und plötzlich zack, 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 zack.
Und dann also geht es aber auch hintereinander. Also dann haben die Leute erkannt, hey, das ist wirklich möglich. Und dann
Also ich finde deine Theorie echt nicht schlecht, dass man wirklich gesagt hat, hey, ich trainiere auf gewisse Zeiten hin, weil ich muss mich an irgendwas orientieren. Ja? Und es ist ohnehin schon absurd, was ich trainieren muss und was für ein Volumen und was für eine Intensität ich brauche. Und ich habe echt keine Lust, mich komplett fertig zu machen, ja. Und heute haben noch viel mehr Leute Zugang zum Sport. Wir haben noch bessere Selektionsmechanismen, um Leute zu fördern. Also, wir sind ja auch in gewissen Dingen einfach smarter geworden, und es sind noch mehr Leute im Sport, als es davor waren. Sprich, die Wahrscheinlichkeit, dass es gewisse Leute gibt, die es einfach vertragen, die es aushalten können, ist höher. Und diese Leute sehen jetzt auch noch, was möglich ist, was nötig ist, und haben dann, so wie du sagst, eigentlich im Training die Eier, es einfach zu probieren. Und was ja auch stimmt, wir sehen halt nicht alle, die es auch probieren und länger mal breite versagen. Also es gibt ja wahrscheinlich auf diesen einen Late Low, wird es, keine Ahnung, 100 andere 23-Jährige geben, die es auch probieren, die auch das trainieren und die sich dann ausbrennen.
Ja, gebe ich dir recht, aber jetzt kommt das große Aber, nicht im Ironman.
Wie?
Also im Ironman glaube ich jetzt nicht, dass es so, dass das überhaupt wer in probiert? Erwägung gezogen hat, das zu probieren.
Ja.
Weil jetzt kommt ja das große Thema, was ja das Ganze spannend macht. Wenn du, weil wer ist denn dein Mentor, dein Trainer? Im Verband ist es der Trainer oder auch die Funktionäre. So, jetzt theoretisch, können wir ein Spiel spielen. Theoretisch kommt ein olympischer Athlet, der halt eben auf der olympischen Distanz unterwegs ist, mit dem Gedanken, er ist 23 und sagt so, hey, was sagst du, ich möchte eine Mitteldistanz und eine Langdistanz ausprobieren. Was sagen die? Nein, machen wir nicht, weil das zerstört unser Training und das hat bis jetzt noch keiner gemacht und das können wir nicht tun und bla bla bla, also diesen klassischen Bullshit, und vor allem, man traut es natürlich auch einem Jungen nicht zu, weil kennst es ja eh, früher hat man ja gesagt eigentlich, und ich glaube, das ist das, was uns limitiert hat, es war gar nicht die Leistungsfähigkeit, sondern das Geistige, die Mentalität, die Mentalität, die Kultur eigentlich, trifft es eigentlich ziemlich gut, dass man sagt, hey, du bist noch zu jung, du brauchst die Kilometer, du brauchst noch die Erfahrung, du brauchst noch die Jahre, hey, bleib noch mindestens bis 30 auf der olympischen Distanz und dann, wenn du noch Bock hast und Lust, weil du überlebe mal so lange, und mit Triathlon-Training bist halt dann auch mal schnell ausgebrennt, ja, das muss man ehrlich sagen, weil das Spannende ist ja, viel anders trainieren ja die auf der olympischen Distanz ja auch nicht mehr, natürlich, sie machen es viele Sprints und so weiter, aber vom Volumen her ist jetzt nicht wirklich ein krass, und die trainieren ja wirklich auch viel, die trainieren ja auch 20, 25 Stunden, natürlich die spezifischen Einheiten, die fehlen dann am Endeffekt, aber
die Welt ist jetzt auch nicht mehr so groß, was ja jetzt eigentlich Blumenfeld und die Norweger gezeigt haben oder auch andere Kandidaten. Und durch die Corona-Zeit wurde es jetzt auch immer attraktiver, weil ITU-Rennen hat es nicht so viele gegeben. Die Leute sind halt wirklich rüber geswitcht auf die Mitteldistanz und haben Erfolge gezielt. Im Endeffekt geht es dann auch wieder um Ruhm und Geld. Mhm. Und natürlich geht das dann jetzt so weiter. Und so hat sich auch der Sport extrem weiterentwickelt. In kürzester Zeit, das ist ja das Faszinierende. Ja. Wenn man sich die Zeiten sich anschaut von den Ironman Hawaii zum Beispiel, waren das halt wirklich jetzt nicht Weltzeiten. Ja? Und wenn im Vergleich zu jetzt, weil vor 2018 war das erste Mal unter 8 Stunden, aber wow, unter 8 Stunden und jetzt hatten wir fucking 7 Stunden 42, was noch einmal eine andere Welt ist. Und das ist halt jetzt richtig schnell gegangen und das Durchschnittsalter war noch 2019 bei 36 oder 38 sogar und jetzt haben wir ein
36.
Na, sogar 38. Und jetzt haben wir sogar 26, irgendwas, ja. Und das ist halt dann schon, wow.
Ja, also man sieht echt krass die Parallelen zu der 4-Minuten-Meile, ja. Und ich finde deine Theorie nicht schlecht. Und das Schöne an der Theorie ist auch irgendwie, es ist halt extrem, so wie alles im Leben wahrscheinlich, multifaktoriell, ja. Wir suchen uns nicht die eine Antwort, warum das jetzt so ist. Es ist halt diese Mischung aus, okay, mehr Leute Zugang zum Sport, noch mehr mögliche Potenziale, ja. Noch mehr mögliche Leute, die einfach früh checken, hey, genau darin bin ich einfach überdurchschnittlich gut, ja. Dann zu sagen, wir sind früher bereit, das auch zu riskieren und zu probieren, ja, das Risiko einzugehen. Dann wahrscheinlich noch gepaart mit ein bisschen besseren Trainingsmethoden, noch ein bisschen besseren Recovery-Methoden, ja, die halt auch noch mit reinspielen. Und dieser ganze Cocktail zusammen, so wie du gesagt hast, kann in so kurzer Zeit dann sowas auslösen, ja. Wenn einfach mal einmal diese Barriere durchbrochen ist, einfach diese mentale Barriere zu sagen, nein, das macht man erst später. Das gehört sich so, das erst später zu machen, was einfach anscheinend eine Annahme war, die, wie es aussieht, nicht begründbar ist.
Das ist ein gutes Thema, was du da ansprichst, und da muss ich auch drauf eingehen, was lustig war, vom Lothar Lederer, der auch ziemlich guter Triathlet war und auch schon Dritter in Hawaii war, 1997. Da hat er gesagt, er macht immer so Stories in Instagram und da tut er halt so auf gescheit reden, das finde ich immer so lustig. Auf jeden Fall.
Wie heißt der Typ?
Würde er die Welt erklären. Lothar Leder.
Lothar Leder.
Gut, und alles klar. Er sagt so, ja, die ganzen Gadgets, die brauchst du nicht. Die haben wir auch nicht gebraucht. Der einzige Vorteil ist, dass sie halt schneller an ihr Ziel kommen.
Aha.
So zusammengefasst mehr oder weniger. Ja? Das ist eigentlich, du brauchst es alles nicht, das ist alles Schabernack und sie sind halt einfach viel schneller jetzt da, also zeitlich gesehen, an ihren Limit oder beziehungsweise an ihrer Leistungsfähigkeit, wenn ich mal denke, okay, sie erreichen halt dadurch die schnell, also brauche ich dann irgendwie doch, ich glaube, er wollte es einfach für die Hobbysportler einfach ein bisschen revalidieren und einfach runterholen, dass man nicht alles braucht, was ja auch stimmt. Aber ich glaube auch, dass es einfach auf den Punkt gebracht ist und was du auch jetzt gesagt hast, dass durch die ganzen Gadgets, durch die akribische, wissenschaftliche, basierte Messung einfach viel schneller, was man früher Jahre gebraucht hat, eben, was einen Zusammenhang gibt, hey, man braucht die Kilometer und du brauchst die Jahre dafür, weil man einfach das Wissen und die Analyse dafür nicht gehabt hat, dass man einfach das jetzt anwendet an Jüngeren und dadurch einfach viel schneller das erreicht. Und jetzt ist halt die Frage, gut, früher warst halt dann so mit 35, hast dann gesagt, na, ich bin halt wirklich fertig mit der Welt und mit mir und mit dem Sport und mit dem, also klassisch, ja, klassisch Olympiasieger, der dann aufhört, weil er dann das erreicht hat und dann einfach durch ist. Das ist ja auch menschlich, das muss man ja auch ehrlich sagen, weil man, das ist jetzt so, auf so einem hohen Level zu trainieren, das ist schon sehr hart, ja, das muss man schon ehrlich sagen. Und dann ist halt vielleicht bei denen früher aus. Weißt du, früher hast gesagt, okay, mit Jan Frodeno ist ein Ausnahmefall, muss man ehrlich sagen. Mhm. Aber normalerweise, ja, Profisport halt, ja, 35 ist dann zu Ende 36 eigentlich, ja. Und die sind halt jetzt da, sagen wir, 25, dann ist halt mit denen vielleicht bei 30, vielleicht beschleunigt man das einfach, ja.
Dass Who knows? Das werden wir sehen, das wird extrem spannend in den nächsten.
Das wird eh spannend, wie lange die dann wirklich das Level halten können. Ja. Ist es wirklich nachhaltig oder ist es halt wirklich, weil wir wissen ja, wenn ich schneller die Spitze erreiche, werde ich auch schneller fallen, ja. Ist es wirklich nachhaltiger? Ja.
Und werden es dieselben bleiben oder werden wir jetzt Jahr für Jahr sehen, dass plötzlich der nächste Jüngere wieder der Orger ist und der nächste Jüngere wieder der Orger ist.
Es werden immer ausgetauscht.
Und du kannst ein bis zwei Jahre brennen oder haben wir plötzlich eine Generation von Leuten, die die nächsten 5 Jahre dominieren werden untereinander.
Ja. Ich bin gespannt.
Ich glaube, keiner kann das voraussagen.
Ich glaube es nicht. Ja. Weil die Ziele gehen ja dann auch irgendwann mal aus. Ja. Aber man kann sich dann die Ziele sehen, noch schneller.
Es muss halt immer so viel zusammenkommen. Gell? Du brauchst halt diese generelle Grundvoraussetzung, einfach zu sagen, ich bin genetisch gesegnet, dass ich das verkrafte. Grundsätzlich einmal von der Belastung auf den Körper, Erholung, auf die Physiologie, ja. Und das kann niemand herbeiführen. Vielleicht kann man es irgendwann im Labor züchten, so wie die Chinesen, keine Ahnung. Aber das ist grundsätzlich einfach mal Glück, ja.
Naja, vertrage ich das oder nicht? Oder wir züchten es. Weißt du, mit Reproduktion. Ja, mit Reproduktion, dass wir halt wirklich die richtigen Kinder ausselektieren.
Sag ich doch gerade, wie die Chinesen. Und sie schaffen es ja auch.
Ja, okay. Ich glaube, du machst die Chinesen richtig im Labor.
Ja, vielleicht machen sie es auch schon im Labor. Aber wir wissen, dass durch Geburtsplanung und Nachwuchsplanung das relativ gut aufgehen kann anscheinend. Ja,
natürlich.
Und dann eben, ja, dieser Trainingsansatz. Da habe ich aber eine ganz eigene Theorie, wenn man immer zum Beispiel sagt, die Norweger messen so viel und die sind so wissenschaftlich. Ich glaube, was die eigentlich messen, ist sich nur anzuschauen, wie können wir die ganze Zeit auf dem höchstmöglichen Punkt uns aufhalten, wo wir so viel Arbeit leisten wie nur irgendwie möglich, ja? Und die Frage ist jetzt eben, wie kannst du die möglichst große Arbeit leisten, indem du polarisiert trainierst oder indem du schwellenmäßig trainierst, ja? Und nicht, weil das eine per se besser ist als das andere, sondern die einzige Frage ist, wo kann ich die meiste Arbeit leisten? Wo kann ich mir heute Intervalle ins Gesicht hauen, morgens und abends und morgen und übermorgen am besten schon wieder, ohne einen Ruhetag zu brauchen und am nächsten Tag dann am besten schon wieder die 4 Stunden Grundlageneinheit zu machen, verstehst du? Ja. Und alles, was die durch das Messen machen, meines Erachtens nach, ist zu schauen, ist es gerade möglich? Sind wir noch immer da, wo du morgen es wieder machen kannst und übermorgen wieder und übermorgen wieder, ohne einmal runtergehen zu müssen vom Gas und so die Arbeit zu maximieren? Und dann muss eben noch das Glück ins Spiel kommen, vertragst du es einfach körperlich, ja? Also.
Und ich glaube auch, das ist dann der große Fehler, wenn man sich dann nur die Zahlen anschaut und die Geschwindigkeit, dass es für uns, wenn sie Intervalle laufen will, heutzutage kann man es ja super in Strava alles nachvollziehen oder nachschauen, dass wir halt immer gleich, ich glaube auch nicht wir, sondern eine Laie, einfach dann die Intervalle so absurd findet oder die Belastungen, die ja zum Beispiel läuft auf Tausender, dass wir glauben oder assoziieren, dass es eine hohe Belastung ist, aber in Wirklichkeit ist es eigentlich nur sein Schwellenbereich. Ja? Und das ist eigentlich, who knows, vielleicht ist es eigentlich gerade bei 1,5 Millimol oder 2 Millimol und das ist gar nicht so eine enorme Belastung, weil einfach sein Level so hoch ist und das ist halt dann...
Ich glaube, genau das ist es. Ja, genau das ist es, warum die ganze Zeit reinmessen, um einfach zu schauen, bist du eh noch da, wo ich dich gern haben will, wo du nicht zu sehr gefordert bist. Genau,
damit du dich noch schneller erholst. Ja. Und das ist halt dann...
Und das ist ja das Schöne an diesem 3-Zonen-Modell und was Seiler ja mitunter in seiner Forschungsgruppe so schön damals gezeigt hat, dass einfach die Belastung von Zone zu Zone überproportional steigt, ja? In Zone 3 schießt du dich einfach so überproportional mehr ab als in Zone 2. Und wenn die jetzt sagen, okay, immer schön Zone 2, irgendwo in der Mitte, vielleicht oberer Bereich, da geht's noch, ja? Da sammle ich noch gerade so viel Stress, dass ich am nächsten Tag mir wieder denselben Stress gönnen kann. Und ich brauche ja den Reiz aufs System. Ich brauche die ganze Zeit den Reiz und passt sich nichts mehr an, vor allem bei diesen richtig guten. Und die wissen halt anscheinend wirklich, aber nur durch Trial and Error für sich persönlich genau, wie sie es machen müssen, um all diese Arbeit zu leisten, ohne am nächsten Tag runter vom Gas zu müssen. Ja? Mhm. Und dann jetzt die Kurve wieder zu Sanders, der ja auch in seinem Interview gesagt hat, für ihn persönlich scheint das einfach so nicht ganz zu funktionieren. Er hat ja genau denselben Ansatz probiert durch all die Messungen. Hat man in seinen Vlogs schön gesehen, die ganze Zeit kontrollieren, bist du eh da, wo ich dich haben will, bist du eh da, wo ich dich haben will, mehr Arbeit leisten. Und er hat ja irgendwie für sich das Resümee gezogen, ich habe es probiert, es hat viel gemacht, aber dann für diesen Tag X dort, genau dieses Prinzip, was die beiden machen, scheint nicht für ihn so 100% geklappt zu haben. Weil du dann eben auch einfach das Glück brauchst, halte ich es aus und bin ich die Person, für die es passt.
Ja, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, das Zeitalter von Sanders ist vorbei. Also, ich möchte jetzt nicht so radikal sein, aber er läuft halt 1:10 am Halbmarathon und die laufen halt dann trotzdem 1:08 oder noch schneller, ja. Und das ist einfach, weil da bauen sich halt wirklich manche Profisportler dann eine Illusion auf, dass sie sagen, ja, das war halt nicht mein Tag und ich muss halt noch mehr trainieren. Ja, du kannst trainieren, was du willst, du wirst in diesen Bereich nicht kommen. Die laufen 29 oder wenn es wirklich mal ausgeruht und wirklich laufen sie weit unter 29 auf dem 10er. Lauf das einmal, weil früher war halt im Schnitt so ein guter Profi-Triathlet auf der Langdistanz, ist halt so 32, 33 am 10er gelaufen, um einfach das einmal zu runterzubrechen. Und das war richtig stark und die haben dann schon eigentlich gewonnen, ja, also wirklich Ironmans gewonnen. Mhm. Und jetzt ist halt die Latte ein bisschen höher, du musst halt, weil es ist dasselbe wie beim Schwimmen, mit 55 Minuten oder 56 Minuten war die Wahrscheinlichkeit, dass du vielleicht einmal einen Ironman gewinnst, auch noch groß. jetzt ist der Zug abgefahren. Und das hat der Sennes auch lustig eigentlich erzählt, dass er eigentlich immer so seine Benchmark da Kienle war. Mhm. Mit dem Kienle aus dem Wasser, dann habe ich noch Chancen, das Rennen zu gewinnen. Und jetzt ist es nicht mehr der Kienle, sondern es ist der Detlef. Ja. Und der Detlef schwimmt halt 49 Minuten. Ja. Ja. Das ist halt jetzt nicht langsam. Ja. Und Schwimmen wird, früher war halt immer so, ja, Schwimmen wirst du das nicht gewinnen, das stimmt. Aber du wirst es verlieren, definitiv. Und früher hast du halt gesagt, okay, mit 52 Minuten oder 55 Minuten komme ich noch ran an die Gruppe, aber nicht mehr. Du musst jetzt wirklich ein starker Schwimmer sein. Und ein starker Schwimmer meine ich, du musst eine Schwelle bei 1,12, vielleicht 1,10 haben eigentlich, damit du da überhaupt noch nachkommst. Ja. Und der klassische Triathlet, wie so ein Ironman-Athlet, Sebastian Kienle und Konsorten, die waren halt, ja, sie schwimmen halt auf Kraft mit 1,25. Und da kommen halt mal noch irgendwie nach und dann spielen wir uns mit dem Ralfon noch ein bisschen, aber das geht nicht mehr. Ja. Das ist wirklich, also der Triathlon Ironman hat sich komplett in eine andere Richtung entwickelt und das ist halt das Spannende. Mhm. Ja. Schauen wir uns mal kurz, wenn wir eh schon dabei sind, mal kurz die Zeiten so an. Also Thomas Hellriegel war ja auch so ein Kandidat und Deutschland generell war da sehr, sehr erfolgreich. Früher ist mal, ich habe das schon interessant gefunden, Schwimmen und Laufen war halt immer so, ja, so 53 Minuten und 52 ist er da damals gelaufen. Aber Radfahren war es 4 Stunden 47, was, und er war schon ein starker Radfahrer und die Zeit ist recht langsam. Also wirklich, wenn man sich, und das war 1997, und wenn man sich das so anschaut, das Radfahren.
Was, 4,47?
4,47.
Das ist geil, weil ich habe da gerade die Frauen offen, die du da so cool reinkopiert hast von diesem Jahr.
Ja.
Und allein die Top 10 Frauen sind alle unter
4,47. Ja, Wahnsinn, oder? Ja. Faszinierend. Oder 1999, wo Luc van Lierde gewonnen hat, der einen wahnsinnigen Marathon damals gelaufen ist.
Ja.
2 Stunden 42.
Ja.
1999, das war auch der erste, der unter 8 Stunden generell gekommen ist.
Ja.
Und der ist 4 Stunden 41. Und Schwimmen 50 Minuten, ganz klassisch, 50 Minuten.
Ja.
Also am allermeisten hat sich eigentlich am Rad getan. Und da ist halt jetzt die Frage, sind die Leute stärker geworden oder ist einfach die Aerodynamik besser geworden oder die Räder?
Oder ist es wie immer alles?
Ja.
Was glaubst du, also, ist es nicht, dass sie besser geworden sind oder was?
Ja,
bei allen anderen Sportarten sind sie stärker geworden, ja, und nur beim Radfahren ist es nur das Material.
Ich glaube, der Prozentsatz ist nicht so groß wie beim Material. Ich glaube nicht, dass der Prozentsatz. Glaubst du wirklich?
Weiß
also
ich nicht. Kann von ich nicht 4, 5,
jetzt ist keine 404.
Ahnung. Ja?
404, und das ist ja nicht einmal, wenn man sich anschaut, kann man Wurfi.
Let's go.
Ist halt wirklich ein starker Radfahrer. Ja. Und da hat er in Hawaii 4 Stunden 09 einen neuen Rekord aufgestellt.
Mhm.
Und jetzt kommt irgend so ein Johnny, 23 Jahre.
Er schaut halt echt aus wie ein Johnny, oder? Ja. Er könnte auch Johnny heißen.
Und fahrt fucking 404 und schreibt dann auf Strava, er hat auf den Wurfi gewartet. Wo bleibst? Weißt du, weil das ist halt dann schon, wow, ist jetzt wirklich ist der wirklich so stark?
Ja.
Oder ist einfach seine Aerodynamik perfektioniert worden?
Ja, oder beides.
Ja, aber mit 23 Jahren so um die Ohren fahren. Aber man muss auch sagen,
warum nicht? Schon den Radsport
an. Aber er hat auch die Eier gehabt, weil man sich zum Beispiel anschaut, okay, die ersten 90 Kilometer geben es halt alle Gas, aber dann, weißt du, dann ist ja auch natürlich Gruppendynamik, ja, das muss man schon sagen, aber dann hat er auch zum Beispiel der Wurf abgedreht, ja, und ist die letzten halt nur noch 280 Watt gefahren, Richtung Heim, mehr oder weniger, auf Vorbereitung fürs Laufen. Mhm. Das hat aber er nicht gemacht. Macht, der Sam, und ist wirklich volle Kanne einfach weitergefahren und gesagt, ist mir egal, ich fahre jetzt meins durch und ich riskiere auch, und warum nicht? Ja. Und alle haben sich gedacht, und das hat der Eaton auch gesagt, er hätte sich nie gedacht, dass der, ich hatte schon geglaubt, dass der eingeht und dann läuft er noch so einen starken Marathon mit 2 Stunden 44, was wirklich gut ist mit 4 Stunden 4 am Rad. Das muss man sich da mal überlegen. Gut ist noch
ein bisschen Untertreibung, oder?
Ja. Ich meine,
das ist schon insane. Einfach.
Ja, Wahnsinn, mit 23 Jahren ist das schon... Das glaubt man eigentlich gar nicht.
Nein,
weil früher hat man immer gesagt, ja, am Rad erhol dich, versorg dich. Und einfach ein bisschen mal riskieren und entweder es geht auf oder es geht nicht auf.
Ja.
Also,
was heißt denn das am Ende vom Tag eigentlich für die ganzen Age-Grouper? Sehen wir da ähnliche Dynamiken? Ich habe da so wenig reingeschaut.
Von den Zeitenentwicklungen her?
Verschiebt sich da auch alles so krass nach oben?
So krass nicht, dass es jetzt wirklich, dass man sagen müsste, wow. Sondern, weil das ist ja wieder ein anderes Rennen, weil da sind wirklich so viele Leute auf der Strecke, vor allem am Rad, ja, und da ist trotzdem extreme Gruppenbildung und da wird halt nicht so extrem durchgegriffen oder auch geschaut, weil es einfach nicht möglich ist. Das sieht man immer wieder bei Ironmans oder Videos. Ironman Italy war da, glaube ich, ein Paradebeispiel oder Barcelona, dass die Leute wirklich nebeneinander, natürlich werden die Zeiten immer schneller und natürlich erholt man sich und läuft dann auch schneller. Aber so eine rapide Entwicklung natürlich sieht man jetzt bei den Age-Gruppen nicht. Wie zum Beispiel jetzt, was jetzt stattgefunden hat mit 7 Stunden 42 da, dass die Latte dann so enorm hochgelegt worden ist.
Ja. Und es wird eben so viel zusammenspielen. Ich finde deinen Ansatz mit dem, hey, ich weiß jetzt, was notwendig ist und dementsprechend muss ich trainieren und traue mir das aber auch zu, weil ich sehe, dass es andere schaffen. Ich meine, das ist ja wieder der nächste mentale Aspekt, was ja dann auch Einfluss auf den Körper hat, wenn du jedes Training angehst mit, ich muss das jetzt trainieren, aber ich will das auch trainieren und sehe, dass andere das auch schaffen, dass es grundsätzlich möglich ist, dass es grundsätzlich menschlich machbar ist, das zu machen, dann wird ja allein dieses Mindset, so dumm das klingt, aber das wissen wir inzwischen, schon wieder Einfluss darauf haben, wie du es verkraftest, wie du dich erholst, wie es dir danach geht, ja? Und dann oft so diese Aufwärtsspirale, oder? Du siehst, aha, es ist tatsächlich möglich, ja? Davor war es so ein, okay, ich probier's, ich lass mich drauf ein, ich riskier's. Ah, es geht tatsächlich auf, boom, wieder ein Abwärtseffekt, ja?
Aber weißt du, was ich sicherlich nicht nur glaube, sondern auch weiß, es hat ja nicht nur den größten Einfluss, das Ganze hat ja nicht nur auf die Athleten einen Einfluss, sondern viel mehr auf die Coaches, die halt wirklich mit solchen Athleten auch arbeiten, dass die dann halt, dass so eine Barriere aufgebrochen wird, wo früher einfach der Coach, ich glaube auch, dass viele Coaches nicht die Eier haben, dass sie da vielleicht ein bisschen zu sanft sind zu den Athleten, weil natürlich, es ist schwierig, es ist ein schmaler Grat, weil man will den ja nicht umbringen, ja, den Athleten.
Also es gibt nicht solche Coaches, wie heißt der Ex-Coach von der Reef, dieser berühmte?
Brad Sutton.
Ja.
Ist das nicht so einer, so ein Henker? Ja, maybe. Aber man muss halt dann auch einfach riskieren und dann ist halt die Frage, ist es einem wert, bla.
Aber das macht ja wieder schon einen feinen Unterschied, den du gar nicht quantifizieren kannst. Ja, du musst es riskieren, aber wie riskierst du's? Hast du es?
Naja, jetzt habe ich ja die Bestätigung.
Ja, aber allein die Art, wie du es riskierst, wird schon einen Unterschied machen, so paradox das klingt. Natürlich. Wenn du diesen Orgen-Henker-Coach hast, der sagt, wir riskieren das jetzt und du machst das und du denkst dir, boah, ich weiß nicht, ich habe riesige Zweifel, aber der zwingt mich jetzt in Anführungsstrichen dazu. Und du könntest es theoretisch packen, wird das schon wieder was anderes in dir auslösen, als wenn du ein geiles Team hast, was auf Vertrauen basiert und wo du denkst, hey, riskieren wir das zusammen, alles klar, gehen wir es an, probieren wir es, wir sind ein Team. Wird bei derselben Person was anderes auslösen.
Ja, natürlich, also du brauchst auf jeden Fall den richtigen Trainer, das richtige Umfeld, die richtige Person. Ja.
Und das sind diese Soft-Skills, die du nicht herbeiforcen kannst, die du nicht qualifizieren kannst. Ich
glaube, was wichtig ist, dass du einen Mentor brauchst, dass du den zu 100% vertraust und dann brauchst du jemanden, der gefügig ist und auch das macht, was er verlangt wird und auch ihm gesagt wird. Also Trainer-Athlet-Beziehung.
Ist jetzt auch wieder die Frage, wenn wir zum Beispiel Self-Determination Theory, wir Menschen funktionieren durch die Bank besser körperlich wie geistig, wenn wir selber ein Mitspracherecht haben in dem, was wir tun.
Zu einem gewissen Grad.
Zu einem großen Grad, wenn wir uns kompetent fühlen und wenn wir Teil des Prozesses sind, durch die Bank.
Ja, das stimmt schon, das habe ich ja nicht gesagt. Das ist
gleich. Und schau dir den Laidlaw an, oder? Ich meine, wie ist es mit seinen Eltern, diesen ewigen Triathlon und sein Dad encouraged in der See und bla bla bla. Und wahrscheinlich werden die, ich weiß es nicht, keine Ahnung, aber die werden da wahrscheinlich ein richtig geiles Gespann haben, was auch auf Vertrauen und auf Liebe basiert.
Oder auch nicht, maybe.
Ja.
Und er musste ihm beweisen, dass er das auch drauf hat. Weißt du, dass dein Vater immer gesagt hat, du wirst das nie schaffen, was glaubst du eigentlich?
Ja, maybe not. Es klingt nicht danach, es schaut nicht danach aus, aber das heißt ja natürlich nichts. Von außen kannst du es nicht beurteilen, ja. Es ist ja nur mein eigener Ansatz, ja. Und meine Theorie. Und das ist wahrscheinlich auch das, was ich dann auch wieder als Glück und Zufall bezeichnen würde. Hast du diese Gegebenheiten? Hast du die für dich persönlich optimalen Gegebenheiten? Allein durch deine Familie, durch dein Umfeld, ja? Und dann der eine, da hat es halt einfach von immer schon gepasst und beim anderen halt einfach nicht leider, ja?
Und ich glaube auch, dann kommt der entscheidende Punkt, dass ich mir dann selbst eingestehen muss, okay, ich habe das jetzt nicht und bringt das jetzt wirklich was ich da mache? Weißt du, was ich meine? Ja. Weil das ist halt dann das große Problem, dass man sich halt dann jahrelang versklavt und vergewaltigt, wortwörtlich, und sich niemals eingestehen würde, dass ich halt nicht zu diesen Konsorten komme und mir dann einfach sage, okay, es war halt nicht mein Tag, ich muss weiter trainieren.
Ja.
Und viel Zeit, maybe, vielleicht nicht in dem Moment, aber es ist schwierig, dass ich sage, okay, das ist eine verlorene Zeit. wenn man so akribisch dann arbeitet, weißt du, es gibt ja genug Leute, die genauso arbeiten und genauso viel reinstecken und mehr Geld reinstecken sich das auch unersehlich wünschen, und dann ist auch die Aufgabe eines Trainers zu sagen, hey, okay, hier stopp und nicht weiter, oder dein Umfeld, weißt du, was ich meine, weil es gibt genug Kandidaten in Österreich oder auch in Deutschland oder generell auf der Welt, die sich ein Umfeld aufbauen, wo sie dauernd nur Bestätigung bekommen und ja, mach weiter, sich verletzen und ah, na, nächstes Mal, nächstes Rennen wird besser, nächstes Rennen wird besser, auch im Profibereich.
Ja.
Und dann denke ich mir so, hey.
Weißt du, ich kenne in Österreich keinen einzigen, und ich muss ehrlich sein, ich meine, ich kenne die Leute ja nicht wirklich. Du kannst es ja immer nur von außen beurteilen.
Du kennst keinen aber, außer dich selbst.
aber ja, true. Aber die Norweger kenne ich ja auch nicht, die kann ich auch nur von außen beurteilen. Und jetzt erinnere dich bitte mal kurz an das Finish-Line-Interview vom Eden. Mir ist das Herz aufgegangen. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal in meinem Leben ein Sportler-Interview gesehen habe, vor allem auch noch direkt beim Rennen, wo ich mir echt gedacht habe, Alter, der Typ ist geil drauf. Er ist funny, der wirkt intelligent, der hat geile Sachen zu sagen. Ich habe mir gedacht, alles klar, natürlich bist du der Champion, Bro. Natürlich bist du der fucking Champion. Und no offense, aber bei uns habe ich das noch nie so gesehen.
Ja, aber weißt du,
aber ist ja auch eine Ausnahme.
Jetzt wäre halt interessant, ob das wegen einem Alter ist. Weißt du, die werden jünger und das wäre halt interessant. Ich meine, es ist sicherlich nicht nur.
I don't know. Und es ist ja auch ein bisschen selektive Wahrnehmung, weil im Radsport ist es ja auch so, der Pogacar, der Tadje, der ist auch so ein geiler Hund, der hat einfach auch so einen Schmäh und ist so relaxed drauf. Gut, dieses Jahr ist er Zweiter geworden hinterm Vingegaard, der schon wieder viel ernster ist, ja, wieder ein paar Jahre älter und wurde auch geschlagen von dem. Also nein, es ist natürlich nicht, dass du so drauf sein musst, aber ich sehe eine gewisse Tendenz, eine gewisse Korrelation zwischen seinem einfach geilen Mindset mit Freude und Spaß und auch irgendwie ein bisschen Intelligenz, und dass das teilweise diese riesigen Champions herauf beschwört.
Das heißt, sie werden nicht nur jünger, sondern auch leibernder.
Einfach ohne Schmäh. Leibernd ist ein gutes Wort.
Ja, aber ich glaube auch, leibernd trifft es eigentlich auch, weil früher hast du hat das vielleicht auch, weißt du, ein bisschen was mit Arroganz zu tun, weil früher, ich erzähle dir nicht, was ich trainiere. Niemals. Ja. Niemals, Jan Frodeno. das ist ein großes Geheimnis. Ich würde das nie auf Strava posten. Und dann hast du solche Johnnies. Das sind ja wirklich Johnnies, die einfach urlieb sind und einfach alles auf Strava. Mir ist wurscht einfach.
Weil es auch wirklich wurscht ist. Weil es auch wurscht ist.
Ich wette mit dir,
es gibt
wenn ich die Nummer jetzt hätte, vom Blumenfeld, ich würde ihn anrufen und ein paar was, einfach, er kennt mich nicht, ich sage, hey, ich bin der Alex, wir machen einen Podcast. Ja. Sag mir ein paar Zahlen oder wie ist deine Vorzeige? Er würde sofort sagen, der denkt überhaupt nicht drüber nach.
Weil es auch wurscht ist, weil er auch weiß, dass es scheißegal ist.
Ja,
Und dass du nicht das Geheimnis in der Schublade hast.
Einfach diese Offenheit, diese Weltoffenheit, die sie einfach beigebracht worden sind. Jetzt wäre halt interessant, vom Coach oder von der Familie oder einfach von allem. Und ich glaube auch, dass das dann irgendwie schön ist und dass wir uns dadurch auch motivieren können. Und es ist echt cool. Also ein neues Zeitalter ist eigentlich. Nicht nur die Zeit wird schneller, sondern auch die Leute werden anders.
Taugt mal. Ein schönes Schlusswort für den Profibereich. Wir haben wieder mal die Damen komplett unterschlagen. Irgendwann wird uns komplette Misogynie und Frauenfeindlichkeit vorgeworfen, aber irgendwann machen wir den Female Podcast. Das war übrigens auch ein großes Thema beim Triathlon-Trainerkurs. Zyklusbasiertes Training. Was sagt die Wissenschaft über Training für weibliche Athleten angepasst an den weiblichen Zyklus? Ist ganz interessant, können wir auch irgendwann mal unterbringen. Ich sehe gerade, dass heute der DAX schon minus 1,5% hat. Das ist natürlich schlimm. Magst du uns noch was über den Age-Group-Bereich erzählen oder über deine Athleten, bevor wir das dann eintüten?
Ich würde einfach sagen, in erster Linie sollten sie mal selber erzählen, wie sie das wahrgenommen haben. Es war auf jeden Fall hart. Es war definitiv hart. Nicht so, wie sie sich das vorgestellt haben, aber so ist leider das Leben.
So ist das Leben.
Simon ist wirklich nicht gut gegangen. Platten gehabt. Zwei Tage vorm Rennen noch einmal einen Mechanik-Service machen müssen, 600 Euro gezahlt. Dann hat er er ist vom Schwimmen in die Wechselzone gekommen und hat gleich einen Platten gehabt, mehr oder weniger. Trotzdem super gekämpft. Da ist halt die Frage, solche Rennen machen dich mental sicherlich stärker, als wenn du gewinnst oder halt für dich dein Ziel erreichst. Ja, weil...
Wenn du es gut verarbeitest.
Ja, wenn du es gut verarbeitest, definitiv. Er war natürlich auch krank.
das hat ihm auch mitgezogen eigentlich. Jonas ist jetzt auch krank gewesen dann und auch währenddessen hat er ein bisschen was mitzahlt, das war jetzt auch nicht so super. Beide haben so um die 9 Stunden 30, ein bisschen drunter natürlich, 9 Stunden 28 gefinisht, ziemlich nebeneinander eigentlich, Jonas und Simon. Mhm. Sie haben definitiv, das ist halt das, eigentlich, das spiegelt das eigentlich immer so wieder, wie eigentlich Ironman Hawaii wirklich ist, dass du dorthin gehst, dir das Vorstellungen hast, aber dieses Rennen ist einfach anders. Ja, Ironman generell, es ist einfach hart und es ist sicherlich nicht so, wie du sein möchtest, weil die haben definitiv eine Form unter 9 Stunden, aber sie haben es einfach dann nicht geschafft. Ja, das ist einfach, an diesem Tag war das nicht möglich. Sie haben trotzdem gefinisht und das ist dann natürlich, was zählt. Ja. Und dann muss man halt dann noch einmal hinkommen und das Rennen noch einmal machen, weil man einfach diese die Erfahrung braucht.
Muss man das?
Da braucht man einfach die Erfahrung. Ja, aber auch im Profibereich, das ist nicht so, dass du ja hinkommen bist und gleich einmal gewonnen
hast. Und gleich Zweiter wirst,
nein. Ja, das ist ja das Perverse an ganzen.
Ja.
Von dem Ganzen.
Ist es.
Und ja, ich würde sagen, lassen wir sie reden und wie sie das erlebt haben.
Lasset sie reden.
Lasset sie reden und wir schweigen.
Alright.
Und wir verbleiben mit einem
Rework.
Hallo Alex, also du hörst im Hintergrund das Meer rauschen. Du hast auch mitbekommen, dass ich von meiner beabsichtigten Zielzeit von knapp 10 Stunden 20 Minuten mehr als Lichtjahre entfernt bin. Wie ich gesagt habe, in diesem Fall ist der Trainer schuld. Nein, es hatte zwei Gründe. Der erste war zum Teil selbst verschuldet, Probleme mit dem Rad, mit dem Spacer, mit der Gangschaltung und mit der Ernährung. Und der zweite Punkt waren die wirklich taffen Bedingungen, weil nach Hawaii rauf war sowieso starker Gegenwind. Und wie ich in Hawaii drunten war, hat dann der Wind wieder von rechts vorne, von der Seeseite her begonnen. Aber das ist keine Ausrede. Ich glaube, auch unter normalen Umständen hätte ich die 10-20 nicht erreicht. Das war ein zu ambitioniertes Ziel. Sehr zufrieden bin ich mit meiner Schwimmleistung, mit 1,12. Ausgesprochen zufrieden bin ich auch mit meiner Laufleistung, weil es ist mir überraschend gut nach diesem harten Radsplit gegangen und ich konnte mich wirklich auch motivieren und auch muskulär war ich sehr, sehr gut drauf. Ab Kilometer 26 hat es mir dann zum Teil den Stecker gezogen und die Pace am Kilometer wurde um eine bis eineinhalb Minuten langsamer. Wurscht, ich bin super happy. Ich bin echt happy, weil ich das Ding zum zweiten Mal nach Hause gebracht habe. Das war dann mein erklärtes Ziel. Ich habe die Stimmung genossen. Es ist wirklich etwas Tolles, hier zu sein, auch wenn jetzt das Rennen auf zwei Tage aufgeteilt wurde. Jeder Athlet, jede Athletin läuft mit einem Grinser herum. Die Anspannung ist wirklich knisternd hier in Hawaii und etwas ganz Besonderes. Und daher, es war ein ausgesprochen geiles Rennen und ich habe mich richtig wohl gefühlt und ich bin richtig froh, dass ich das jetzt gefinisht habe. Und jetzt geht's in die Off-Season.
Moin Alex, wir sind jetzt am Flughafen, warten auf den Flieger nach Maui. Jetzt habe ich ein bisschen Zeit, dir nochmal ein paar Zahlen, Daten und mentale Fakten zu liefern. Ich habe mich halt ja schon seit dem Freitag vor dem Rennen ein bisschen mit so einem Husten rumgeschlagen. Wie bin ich mental damit umgegangen? Eigentlich habe ich einfach damit gerechnet, dass er verschwindet, beziehungsweise dass es keinen Impact im Rennen haben wird. Bin dementsprechend auch hochoptimistisch an den Start gegangen, ganz normal oder recht zügig losgeschwommen, auch in der zweiten Gruppe mit rausgekommen, also alles super. Da habe ich allerdings irgendwann ein Seitenstechen bekommen, habe ich noch nie beim Schwimmen bekommen. Ich denke mal, es liegt daran, dass ich halt nicht meine gesamte Atemkapazität zur Verfügung hatte. Dann muss ich damit erstmal klarkommen, bin dann aber halt einfach langsamer ein bisschen geschwommen. Hab versucht, da ja einen ruhigeren Rhythmus zu finden und hatten mir dann vorgenommen, das bis zur Wendeboje halt durchzuziehen und danach dann nochmal versuchen anzugreifen, weil der Rückweg ja bekanntlich ein bisschen schwerer ist. Das hat aber dann auch nicht so wirklich geklappt. Also ich habe es zwei, dreimal dann nach der Wendeboje versucht, wieder schneller zu schwimmen oder einfach höhere Frequenz zu schwimmen. Aber das ist recht schnell dann wieder gekommen mit den Seitenstechen. mich sein lassen, mich ins Ziel treiben lassen. Und ja, bin aber wieder optimistisch aufs Rad. Du sagst ja auch immer, man muss immer sich nur auf die positiven Sachen konzentrieren. Und aufs Radfahren hatte ich halt Bock. Hatte natürlich dann recht große Rückstände, beziehungsweise auch Rückstände auf Leute, vor denen ich eigentlich aus dem Wasser kommen wollte. Aber mein Plan war, mit einem von denen Rad zu fahren. Und der war gar nicht so weit weg. Darum habe ich dann quasi in der Runde in der Stadt noch ein bisschen auf die Tube gedrückt und hatte ihn dann auch oben, als wir bei Palani Rot angekommen sind, dann im Blickfeld, konnte mich ranhängen. Aber ja, das war dann auch so der erste ruhige Moment für mich, wo ich dann mal die Watt und Herzfrequenz alles gecheckt habe. Und dann habe ich gesehen, ja, ich war 10 Watt drüber, das war jetzt nicht so schlimm, ich meine, das war eine halbe Stunde oder so. Das fahre ich im Training regelmäßig. Also da sind wir mehr Watt gefahren als da. Und ja, meine Herzfrequenz war aber deutlich zu hoch, also bestimmt 20 Schläge. Und das hat mir ein bisschen Sorgen gemacht. Darum habe ich dann aber gehofft, okay, jetzt werde ich mich an den ranhängen, ein paar Watt weniger treten kann, weil ich ihn eingeholt hatte. Dass sich die dann wieder legt oder auch, dass sie es einfach nur ein bisschen braucht, bis sie sich legt. Das war aber dann nicht der Fall und als nach der Stunde die Herzfrequenz immer noch so hoch war, also ich glaube, da war ich fast bei 180, habe ich mir dann gesagt, nee, das kannst du jetzt nicht für den Rest des Tages so durchfahren und habe dann abreißen lassen und habe mich dann tatsächlich so ein bisschen auf meine Herzfrequenz konzentriert, dass ich die ungefähr wieder so in den Ausdauerbereich bekomme und ja, dadurch musste ich dann aber mit den Watt ordentlich runter. Also da bin ich eigentlich nur noch so ein Easy Ride, ist da raus geworden bis nach Havi. Ja, da hatte ich dann tatsächlich so ein bisschen mit ganz vorne schon abgeschlossen, weil ich dachte, okay, zwei Disziplinen, wenn die nicht laufen, dann wird das für vorne nicht mehr reichen. Hab's dann nach Havi aber trotzdem nochmal versucht, wieder ein bisschen zügiger zu fahren, bin dann so 230 Watt gefahren, also immer noch 20 Watt unter dem, was ich eigentlich sollte. Aber was hat auch nur irgendwie für 30 Kilometer oder so angehalten. Dann ist der Puls wieder durch die Decke gegangen. Genau. Dann habe ich mich an Europa rangehängt, mich zurück nach Kona transportieren lassen. Und ja, beim Laufen bin ich dann auch erstmal ein bisschen lockerer losgelaufen, als ich eigentlich sollte. Also so 4:15 wahrscheinlich. Weil ich halt aus den beiden vorherigen Disziplinen wusste, okay, heute bist du nicht so ganz auf der Höhe. Und habe dann aber dann auch doch recht schnell mitbekommen, dass es wohl nach vorne doch noch ein bisschen was geht. Also wenn ich jetzt einen soliden Marathon wenigstens laufe, nicht mal mehr einen guten, sondern einen soliden, dann kann ich auf jeden Fall noch in die Top 10 kommen. Wenn ich einen sehr guten Marathon laufe, dann sogar in die Top 5. Ja, aber überpacen wollte ich halt auch auf keinen Fall. Hat sich aber alles echt super easy angefühlt. Bin auch Palani dann eher so defensiv hoch, also so eine Mischung aus Gehen und Laufen. Nicht, weil ich nicht mehr konnte, sondern einfach, weil ich nicht riskieren wollte, dass die Beine zugehen. Aber dann irgendwann auf dem Highway Richtung Energy Lab war es dann auch beim Laufen vorbei. Also ich konnte die Cadence und Schrittlänge nicht mehr halten. Und das war dann so der Punkt, wo ich dann, also wie gesagt, dann beim Laufen dachte ich dann nochmal, okay, du greifst nochmal an am Anfang des Laufens. Aber das war dann so der Punkt, wo ich dachte, okay, du hast jetzt noch 30 Kilometer vor dir. Jetzt geht es wirklich darum, das Ding hier ins Ziel zu bringen. Du bist heute nicht so richtig fit. Und du willst nicht nach Hawaii reisen und dann nicht zu finishen. Darum ja, habe ich mir bei jeder Verpflegungsstation sehr viel Zeit gelassen und habe auch noch ein, zwei Toilettenstops eingelegt. Also habe da das Rennen tatsächlich eher ein bisschen genossen, mehr und nicht mehr so doll an die Competition gedacht. So ähnlich war das schon auf dem Rad einmal kurz vor Havi, da als die Profis dann entgegengekommen sind und auch andere Leute und so, da habe ich halt echt nochmal einfach den Fokus so ein bisschen auch auf den Spirit gelegt, um das alles mal mitzunehmen. Ja, und das war auch echt cool, war gut so. Ja, und dann in der Energy Lab, danach habe ich tatsächlich nochmal wieder versucht, ein bisschen schneller zu laufen. Also wirklich aufgegeben habe ich nie. Ich habe immer wieder irgendwelche Versuche gestartet, da wieder in den Trott reinzukommen. Aber das hat auch eigentlich nur gehalten, bis ich wieder auf dem Queen K Highway war. Ja, und dann war es halt, wie es in dem Ironman halt ist, ne? Die letzten 10 Kilometer sind recht zäh, aber nee, trotzdem mega cool, die Erfahrung mitgemacht zu haben. Viel gelernt, auch viel Sicherheit bekommen, was die Hitze angeht, also es war gar kein Problem. Ich habe tatsächlich überhaupt, also ich war genauso schwer vor dem Rennen wie nach dem Rennen, also ich habe mich, was der Wasserhaushalt angeht, sehr gut versorgt. Und das sind alles Punkte, die sehr positiv sind, die ich positiv mitnehme. Und ja, die mich freuen, dann nächstes Jahr wieder in Rot etc. Gas zu geben. Das war jetzt sehr ausführlich, sonst schneidet ihr da was zurecht. Ich will euch ja nicht langweilen. Bis dahin, Aloha.
Hi Alex, also nochmal eine kurze Einordnung zu den vorherigen Wunschzeiten zum Rennen. Und auch so eine Zusammenfassung. Also ich fange mal einfach vorne an. Schwimmen, das war so die erste, der erste Kilometer war eigentlich gefühlt nur eine Schlägerei. Mit Schwimmen hatte das, glaube ich, nicht viel zu tun. Danach hat sich's dann ein bisschen auseinandergezogen. So als durchschnittlicher Schwimmer war ich dann auch immer mittendrin. Ich hatte vorher, glaube ich, eine Stunde 9 anvisiert und bin dann bei einer Stunde 6,50, glaube ich, ungefähr rausgelaufen. Also da war ich sehr, sehr happy. Hat gut funktioniert. Da hat sich ausgezahlt, glaube ich, dass wir in den letzten Wochen nochmal so einen kleinen Schritt nach vorne gemacht haben. Und daher kam ich dann sehr positiv gestimmt aus dem Wasser und dann aufs Rad. Und dort eigentlich ein ähnliches Spiel. Also Leistungsdichte hat man dann natürlich hier gemerkt, war sehr hoch. Also ich denke mal so bis Anstieg Havi waren das so eine große Gruppe. Da hat sich eigentlich nicht gelohnt, viel Watt zu fahren, sondern man ist eher so ein bisschen mitgeschwommen. Natürlich im legalen Abstand. Und ab da kamen dann, glaube ich, so die ersten Ermüdungserscheinungen bei einigen. Und dann konnte man so ein paar Plätze gut machen. Von daher, das lief alles super. Hat sehr viel Spaß gemacht und dann ging es zurück von Havi und ja, leider musste ich dort dann einem PKW auf der Strecke ausweichen, hatte dann einen Raddefekt, habe meinen Lenker auch nicht mehr ganz fixieren können, da hatte sich nämlich der Vorbau gelöst und dann dort 2 Minuten verloren und mit schiefem Lenker ging es weiter. Aber trotzdem, das Beste dann aus der Situation raus gemacht. Und deswegen auch da noch einige Plätze gut gemacht. War sehr cool. Ich hatte kein Loch, habe mich aber auch ein bisschen zurückgehalten, weil ich gedacht habe, mit den wenigen Laufkilometern vorher vielleicht, wenn ich dort gut mit einer guten Verfassung zum Laufen komme, dann habe ich dort Chancen, dass ich relativ weit eine anständige Pace halten kann. Und dann lag ich bei, ich glaube, knapp unter 4,55, also genau das, was ich mir so vorher vorgestellt hatte. Also das war auch richtig, richtig super. Und dann beim Laufen, ich glaube, noch so bis Palani Road hoch, also alles versucht so gut wie möglich abzuspulen. Palani Road hoch war dann auch, als man das geschafft hatte, gut, da dort ein bisschen Gegenwind kam, wenn man dann auf dem Highway war. Und ansonsten war es natürlich brutal heiß und es ging eigentlich nur darum, von Station zu kühlen. Und deswegen die Verpflegungsstation bin ich dann meistens immer gegangen, Eis und ähnliches alles reingekippt. Aber dann habe ich natürlich schon so, ich glaube, ab Kilometer 15 gemerkt, dass mein längster Lauf in der Vorbereitung bei 10 Kilometern lag, aufgrund der kleinen Verletzungsmisere. Und von daher aber noch alles gut. Und dann Energy Lab, da war dann das Problem, als es wieder rausging, war irgendwie schon an 3 Verpflegungsstationen. Kein Eis, keine Gels mehr. Dann ab Kilometer 27 ungefähr ja, wurde dann extrem heiß. Ich glaube, dann hat sich so die ganze Zeit angefühlt wie so ein kleiner Hitzeschlag oder so kurz davor. Und dann konnte ich mich aber noch einigermaßen gut durchschleppen ja, sehr froh, sehr cool. Ich bin dann bei 10 Stunden rausgelaufen, also ein bisschen über dem, was ich mir erhofft hatte, aber das ist gar nicht so entscheidend, sondern alles in allem bin ich aufgrund der Vorbereitung, wie das gelaufen ist, sehr, sehr zufrieden. Das war sehr cool und von daher traumerfüllt und das passt dann soweit. Super, dann würde ich sagen, hören wir uns und bis die Tage. Ciao.
So, moin. Jetzt habe ich ein paar ruhige Minuten und ja, erzähl dir mal so ein bisschen vom Tag gestern. Also ja, trotz allem natürlich ein unglaubliches und überwältigendes Erlebnis. Auch wenn ich verständlicherweise, denke ich, sehr gemischte Gefühle immer noch habe bei so viel Pech. Einfach weil von all dem, was irgendwie schiefgegangen ist, irgendwie nichts damit zu tun hatte, dass ich irgendeinen Fehler gemacht habe. Also ich habe bewusst vor der Reise versucht, alles zu tun, damit ich nicht krank werde, ganz bewusst mit Supplementen, mit gesunder Ernährung, mit ausreichend Ruhe, mit viel Schlaf, und es hat nicht geklappt. Dann das mit der Schaltung einen Tag vorher, wo ich dann wirklich irgendwie 6,5 Stunden unterwegs war und eigentlich nur zum Check-in wollte, mit neuem Schaltwerk und $500 dafür bezahlt, warum auch immer das auf einmal nicht mehr funktioniert hat. Am Abend vorher hat noch alles geschaltet, Rad stand über Nacht ganz normal da, dann wollte ich nur noch mal fahren. Und das dann am Tag vorher die ganze Zeit in der Hitze, keine Ruhe, 30 Minuten von den 6,5 Stunden gesessen, ansonsten nur gestanden, auf den Beinen gewesen, in der Hitze 5 Kilometer durch die Gegend gegangen. Also alles wirklich sehr suboptimal, wo mir niemand von 5 kompetenten Mechanikern sagen konnte, wie es dazu kommt, so ein komisches Problem, was irgendwie noch keiner gesehen hatte, ohne eine andere Lösung oder eine schnelle Lösung. Und dann halt gestern natürlich quasi echt der Super-GAU mit den Platten. Also fliegst um die Welt, wirst krank vorher und dann auch noch irgendwie fliegst um die Welt und stehst dann mit dem Plattenreifen in der ersten Wechselzone. Ich habe halt vorm Rennen normal aufgepumpt, 6,5 Bar, also extra nicht so viel bei der Hitze. Ich habe keine Latexschläuche verwendet, damit eben genau sowas nicht passiert. Und ja, und trotzdem, was passieren kann, passiert offensichtlich. Aber du kannst natürlich wahrscheinlich dir ausmalen, wie es mir ging. Also ich habe danach schon zugerufen bekommen, dass es ein gutes Schwimmen war. Du hast wahrscheinlich gesehen, alle waren irgendwie viel, viel langsamer. 58 Minuten ist die Gruppe um Daniela Rief geschwommen. Anne Haug ist 5 Minuten langsamer geschwommen als beim Hoala Swim. Lucy Charles, die ist ja auch schon mal 46 hoch hier geschwommen, gestern 51 als schnellste gewesen und ich war eine Minute schneller als beim Hoala Swim. Alle anderen waren irgendwie 4-5 Minuten langsamer. Also da ist halt gesundheitstechnisch nochmal ab Sonntag echt was passiert in den paar Tagen, dass es mir echt offensichtlich deutlich besser ging. Und ich war halt in einer echt guten Position mit vielen Leuten um mich rum, mit einer guten Gruppe auf dem Rad, wo ich natürlich nochmal deutlich schneller gefahren wäre und auch wahrscheinlich mit weniger Aufwand. Also das hätte genau gepasst, trotz der Krankheit vorher. Das war ein echt gutes Szenario und das war ein echt stabiles Schwimmen bei sehr, sehr schwierigen Bedingungen. Es war sehr, sehr wellig. Und auch schwierig mit den Altersklassen, die vor uns gestartet sind, wo man echt von ab 100 Meter im Schwimmen schon drin durch alle durch musste. Und deswegen, ja, kannst du dir sicher vorstellen, wie es mir ging, als ich dann aufgestiegen bin und losfahren wollte und gemerkt habe, okay, ich fahre nur auf der Felge. Und ja, stand dann halt wirklich mit Tränen in den Augen am Straßenrand. Und ja, zum Glück war halt Radsupport da, dachte ich im ersten Moment. Ich wollte halt nicht meinen eigenen Schlauch verwenden und wechseln, weil wenn dann auf der Strecke was gewesen wäre, weil ich war ja noch keinen Meter gefahren, dann hätte ich halt keinen mehr gehabt. Und das wäre natürlich dann scheiße gewesen, weil dann stehst du echt da und hattest darauf angewiesen, dass das Mechanikerauto irgendwann mal rumkommt und dir noch einen Schlauch gibt oder halt noch einen dabei hat, überhaupt, der passt für ein 80 mm Laufrad. Und das war halt auch so ein bisschen das Problem. Also die haben dann erstmal geguckt, weil die gesehen haben, okay, wir brauchen einen 80 mm Schlauch. Der war dann da, dann haben sie den erst reingezogen und ich dachte halt immer, okay, das geht ja schnell. Ist ja gut, dass jemand da ist, der dir hilft. Musst du nicht selbst machen mit zittrigen Händen und so. Werkzeug ist sofort da. Dann haben sie den reingezogen, gesehen, okay, ist immer noch zu kurz, um das mit einer Pumpe aufzupumpen. Kartusche wollte dann auch niemand natürlich machen, weil da die Luft eben viel, viel schneller auch wieder rausgeht bei 180 Kilometern. Da hatte ich halt noch einen enormen Druckverlust gehabt. Und dann sind die nochmal los mit dem Laufrad, haben meine Ventilverlängerung vom kaputten Schlauch genommen und dann abgemacht und dann auf dem anderen aufgezogen, also wieder raus und wieder rein den Schlauch, um die Ecke verschwunden. Und ja, im Endeffekt habe ich dann halt 17 Minuten verloren. Und wenn du nur ohne die Renndynamik einzubeziehen die 17 Minuten abziehst, wäre ich halt schon Elfter gewesen. Und da ist halt dann nicht mit einberechnet, was dann passiert wäre, wenn ich in einer Gruppe gefahren wäre und die Zeit, die ich da noch gut gemacht hätte und auch die Energie, die ich gespart hätte. Also da wäre trotz der Krankheit vorher auf jeden Fall eine Top 10 drin gewesen. Ist halt sehr, sehr schade, wenn es an solchen Sachen scheitert, dann bei so viel Vorbereitung und so viel Vorlauf und so viel Investition. Ja, einfach ist, wie es ist. Also ist einfach bitter. Und ja, gerade so zu sehen, dass da echt was drin gewesen wäre. Also ich habe ja vorher auch gesagt, mein Idealziel, wenn man halt eben ein gutes Rennen dann auch erwischt mit der Form vorher, wäre ein Platz zwischen 5 und 10. Und das war auch absolut realistisch. Genau da wäre ich wahrscheinlich gelandet. Und ja, das ist dann einfach schade. Ich habe bei Kilometer 70 auf dem Rad noch meine Gelflasche verloren, wo 200 Gramm Kohlenhydrate drin waren. Da hatte ich erst 50 von genommen. Ist natürlich auch Pech, aber ich meine, das passiert häufiger mal und auch, also da muss man einfach im richtigen Moment dann kühlen Kopf bewahren und sich schnell eine Strategie überlegen mit den Verpflegungsstationen, was man nimmt, was wichtig ist, was du auf gar keinen Fall verpassen darfst. Und da war ich, glaube ich, sehr, sehr smart. Das habe ich ganz gut hinbekommen. Dann mit Morten Gels und mit Gatorade. War, glaube ich, trotzdem ein bisschen zu wenig. Ich glaube, das war eher das Problem am Ende energetisch, die letzten 8 Kilometer beim Laufen. Weil wenn du siehst, ich war die ganze Zeit mit einer Herzfrequenz von unter 150 unterwegs. Und ich habe heute keinen Muskelkater in den Oberschenkeln. Also muskulär wäre da auf jeden Fall deutlich mehr gegangen und kann ich auch deutlich schneller laufen, auf jeden Fall. Aber das war halt das eine. Und das andere war natürlich bei der Hitze. Ja, die Kühlung und die Verpflegungsstation waren halt eine absolute Vollkatastrophe. Also nur alle 2,6 Kilometer beim Laufen war halt einmal zu wenig. Und die haben es nicht mehr geschafft, die Sachen anzureichen. Die waren nur damit beschäftigt, nachzuschenken. Man musste sich alles selbst nehmen. Ich war insgesamt nur an 3 Verpflegungsstationen. Oder nur an 3 Verpflegungsstationen bin ich laufend durch, überall sonst bin ich halt angehalten, damit ich nichts verpasse bei Kühlung und Trinken und so, damit es mir halt nicht komplett den Stecker zieht. War halt eine smarte Entscheidung, ist natürlich, ja, hat sich dann natürlich niedergeschlagen in den Zeiten. Ich bin halt zwischen den Verpflegungsstationen dann immer so eine Pace von 4:10 gelaufen bis Kilometer 35 oder so. Und dann halt, wenn du da dann noch 20, 25 Sekunden stehst, war halt jeder zweite oder dritte Kilometer dann eben ein bisschen langsamer. Die Kilometer dazwischen, die ich reingelaufen bin, waren dann immer ein bisschen schneller. Aber das hat dann so wirklich ganz gut funktioniert. War natürlich hinten raus sehr, sehr hart. Aber ja, so wie es halt gelaufen ist mit den Umständen, bin ich sehr, sehr froh, dass es mich da nicht eigentlich komplett gebrochen hat. In dem Moment, wo ich dann wusste, okay, kannst alle Pläne über Bord werfen und alle Vorgaben und 180 Kilometer alleine Radfahren. Gibt Schöneres bei der Strecke und den Bedingungen auf Hawaii, als das dann schon direkt quasi ab nach der ersten Rennstunde vor dir zu haben. Und da bin ich froh, dass ich mental so stark geblieben bin und mich nicht auf diese negativen Gedanken und die negative Gedankenspirale eingelassen habe und dass es mich nicht dann zu sehr beeinträchtigt hat, sondern ich mir die ganze Zeit sagen konnte, hey, mach das Beste raus, zieh es bis zum Ende durch, damit du dir nichts vorzuwerfen hast, bei allem Pech, dass du versucht hast, das alles, was du beeinflussen kannst, so positiv wie möglich zu gestalten. Und da bin ich sehr, sehr froh und das ist das Einzige, worauf ich dann wirklich auch stolz bin, dass mir das gelungen ist, zu keinem Zeitpunkt irgendwie mich selber aufzugeben und auch als es hart wurde und es eigentlich nicht mehr drauf ankommt, wofür ziehst du jetzt komplett durch, dass ich da immer einen Grund gefunden habe, mit der Situation gut umzugehen und mich wirklich durchzukämpfen. Und das ist das einzig Positive, was ich aus der Sache mitnehmen kann. Natürlich neben der Freude, dass ich gefinisht habe und auch halt mit guten Leistungen. Das darf man ja echt nicht vergessen. Also das Schwimmen war gut, die Radleistung für die Umstände komplett alleine und so weiter. Nur links bei so vielen Leuten überholen mit echt den ganzen Schwierigkeiten, die wir an den Verpflegungsstationen hatten, die auch auf dem Rad viel zu wenige waren. Also das war echt eine mittelschwere Katastrophe. War halt auch gut und konstant und das Laufen auch. Also ich war bis Kilometer 35 auf Kurs von unter 3 Stunden. Dann hatten wir halt echt nochmal Gegenwind und kamen dann die Passagen ab Energy Lab raus und so mit vielen Netto-Höhenmetern nochmal. Und hinten raus wird es halt immer ziemlich hart. Aber insgesamt, wenn man halt sieht, wie oft ich da auch angehalten bin und gestanden war, das auch echt, ich hatte die 5 schnellste Laufzeit. Das war schon echt stabil. Und ja, ist natürlich umso mehr schade, wenn es einfach rein von den Leistungen trotz der Krankheit so unmittelbar vorher so gut läuft und dann ein besseres Ergebnis durch so einen Scheiß irgendwie verhindert wird. Ja, aber ich bin sehr, sehr froh, dass das jetzt abgehakt ist und ja, dass so ein bisschen auch der Druck von einem selbst jetzt weg ist nach der langen Zeit und nachdem das so einen großen Platz auch in meiner Vorbereitung und in meinem Leben jetzt für 3 Jahre eingenommen hat und ich dem so viel auch untergeordnet habe und so viel gegeben habe, ja, bin ich froh, dass es jetzt geschafft ist und dass ich das auf der Haben-Seite habe und ja, als ganz, ganz kleiner Trost. Schlimmer geht halt immer. Ich habe es ja auch erlebt dieses Jahr, stehst du halt am Straßenrand. Oder ich habe auch Leute gesehen, die dann Probleme hatten mit der Verpflegung und die danach erzählt haben, die haben einen Durchfall auf dem Rad bekommen und waren 10-mal auf dem Dixi und so. Da wird dann der Tag nochmal 2-3 Stunden länger. Also von daher, ja, kein richtig guter Trost, weil eben alles andere auf dem Punkt halt wirklich funktioniert hat. Ja, dass sonst wahrscheinlich echt mit anderen Vorzeichen richtig gutes Rennen geworden wäre. Und wahrscheinlich irgendwie 7., 8. Platz. Ja, aber es ist, wie es ist. Das gehört zum Sport und zum Leben dazu. Wichtig ist, nicht aufzugeben. Und da bin ich froh, dass ich das nicht gemacht habe, weil da hätte ich mich im Nachhinein viel, viel mehr drüber geärgert, dass ich da nicht stark geblieben bin. Und von daher, Mentalleistung hat auf jeden Fall gepasst und hat mir mehr abverlangt als in jedem anderen Rennen und in jeder anderen sportlichen Situation, die ich bisher in meinem Leben je hatte. Also wer weiß, wofür es gut ist. Wachsen werde ich daran auf jeden Fall und mit ein bisschen Abstand werde ich mich vielleicht auch noch mehr darüber freuen können. Ja, jetzt bin ich erstmal froh, dass es durch ist und dass ich morgen das Rennen aus Zuschauerperspektive genießen kann und anfeuern kann, die Leute, die ich hier kenne. Und dann schauen wir mal weiter. Ja, kannst ja gerne irgendwie nochmal Bescheid geben, wie du das empfunden hast, alles, auch das Rennen zu verfolgen. Weiß nicht, wie viel du mitbekommen hast. Das Frauenrennen war ja echt sehr, sehr unterhaltsam und sehr krass. Und ja, lass gerne irgendwie hören. Und ansonsten heute dir viel Spaß beim Verfolgen vom Männerrennen. Bin schon sehr, sehr gespannt, wie es ausgeht. Und ja, dann hören wir einfach, wenn ich irgendwie in ein paar Tagen wieder in der Heimat bin, wie es so weitergeht. Ich habe ja noch diese Schnapsidee, in gut 2 Wochen einen Marathon zu laufen, beim Lübeck-Marathon. Danach mich dann in die Saisonpause final zu verabschieden. Aber ja, lass uns gern irgendwie nochmal zusammenschnacken, vielleicht auch nochmal bei Gelegenheit mit ein bisschen Abstand telefonieren und darüber noch ein bisschen ausführlicher reden. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn das Ganze noch so ein bisschen gesackt ist und die ganzen Momente und vielen Eindrücke auch verarbeitet sind nach der intensiven Zeit jetzt hier und auch nach so einem intensiven Rennen. Ja. Und als Abschluss, Highlight des Tages war auf jeden Fall Jan Frodeno, der mir bei Kilometer 13 oben an der Palani Road 2 Wasserbecher gereicht hat und noch ein paar Meter mit mir mitgelaufen ist. Also wir kennen uns ja auch, ich habe auch 2019 hier die Interviews mit ihm gemacht und mich dann noch persönlich angefeuert hat und auf den Weg gegeben hat für die letzten 2 Drittel der Laufstrecke, als ich auf dem Highway abgebogen bin. Das war sehr, sehr cool. Das ist noch ein zusätzliches, ganz angenehmes Wundpflaster. Also das erlebt man ja auch nicht alle Tage. Von daher, wie so oft ist im Leben, viel Licht und Schatten. Und bin so ein bisschen gespannt, wenn das alles erstmal ein bisschen gesagt ist, wie ich das dann erlebe. So, das als ja, kleines oder auch ein bisschen größeres Feedback zu dem Tag und den Erlebnissen und den Emotionen. Ja, hoffe, du ja, bist trotz allem irgendwie auch zufrieden damit, wie das alles gelaufen ist. Auch wenn es jetzt weder bei Jonas noch bei mir das Rennen war, was wir, glaube ich, hätten liefern können. Aber ja, wenn man die Umstände berücksichtigt, ist es zwar ärgerlich, aber was soll's. Im Ziel durchgezogen. Wir hören, mach's gut und ja, viel Spaß bei der Herr Weihnacht.